12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Herzlich willkommen zur 108. Folge des Countdown-Podcasts. Hier ist wieder der Christopher und wie immer ist auch der Frank dabei. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Ja, wir hatten wie immer in der Vorbereitung erst gesagt, ach, war ja gar nicht so viel los. Aber dann haben wir doch einige Themen jetzt aufgehäuft und es kam auch noch das ein oder andere Kommentar. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lang die Sendung heute wird. Und doch. Du hattest auch noch viel zu tun mit Atomkraft, habe ich gehört.
Ja, bisschen Tritium und so Kram halt.
Bisschen Tritium im Essen kann nie schaden.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe dringend Urlaub gebraucht und mir den genommen und war jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden, was Raumfahrt angeht.
Ja, deswegen.
In den letzten zwei Wochen.
Deswegen gab es jetzt noch eine etwas längere Pause zwischen den Folgen. Aber das ist ja alles in Ordnung. Gut, fangen wir mal mit den Kommentaren an. Ich finde das mittlerweile sehr schön, wie viele Kommentare hier auch zur Sendung kommen. Ganz oben steht hier der Robert, der nochmal nachfragt, was denn sich seit der Folge mit Ludmilla und Karl getan hat. Wer sich erinnert, vor ein paar Jahren haben wir mal mit den beiden zum Thema Marsforschung und dem aktuellen Stand geredet und da hattest du ja, Frank, mal die Idee geäußert, dass man vielleicht statt einem großen Rover viele kleine hinschicken könnte und Robert hatte sich gefragt, ob sich in dem Bereich schon was getan hat in den letzten Jahren.
Ja, also nicht, dass ich es ernsthaft mitbekommen hätte, zumindest was halt die Raumforschung angeht. Ansonsten natürlich jede Menge, wie er es selber anspricht, wenn man sich so Starlink oder OneWeb anschaut oder die ganzen Konstellationen auch, wie hießen sie, Planet, also die ganzen Konstellationen machen es ja vor, ne? Also einen einzelnen Satelliten zu entwickeln und zu bauen, das ist immer ziemlich teuer. Aber wenn man dann ein paar Dutzend oder ein paar Hundert davon herstellt, dann gehen die Preise doch sehr schnell sehr weit runter. Und das, ja, ob man jetzt die Erde sich anguckt und nach diversen Spektren unterschiedlich auswertet die Bilder oder ob man das mit dem Mars macht oder mit dem Mond oder ob man ein anderes Instrument da oben hat, das ist jetzt nicht der ganz große Unterschied. Die generellen technologischen Prinzipien bleiben ja die gleichen. Also das würde schon funktionieren.
Ja, er meinte dann, oder hat er nochmal gefragt, wie es denn generell mit Fortschritten bei wissenschaftlichen Missionen aussieht, was die den Einsatz von irgendwie Massenfertigungen, Standardisierungen und dem Vermeiden von, wie er es nannte, Goldrandlösungen, wie es dort aussieht. Und naja, also zum Beispiel, was die Chinesen machen, das scheint mir doch schon mal in die richtige Richtung gehen. Einfach zwei Rover bauen und wenn der erste erfolgreich ist, den zweiten gleich woanders hinterher schicken. Also das
ja,
schon mal
was
nicht,
ja das
nicht
ist,
falsch.
Was in den USA mal Standard war. Deswegen haben wir ja Voyager 1 und 2. Wir haben Viking 1 und 2 auf dem Mars. Wir haben Pioneer 10 und 11. Halt immer so, war halt normal, dass man irgendwie immer gleich zwei identische baut.
Opportunity fällt mir auch noch ein.
Genau, ja. Wobei das ist irgendwie so, das ist irgendwie merkwürdig gewesen, vergleichsweise. Also
warum?
Klar, die haben das tatsächlich gemacht, aber das war halt nicht, das war so die Abweichung vom Normalfall. Im Gegensatz zu früher, wo das halt der Normalfall war, dass man zwei gebaut hat. Und
ja.
Hier waren halt mal zwei zu bauen, war halt mal anders als sonst.
Ja.
Nee, also ich bin nach wie vor dafür. Was man sieht, gerade was den Mars-Helikopter angeht, der natürlich trotzdem viel zu teuer ist, aber es ist zumindest ein Standard-Prozessor drin. Also auch so ein Ding, das man irgendwie im Handy finden würde oder sowas. Also keine super Spezialtechnik, die nur für Raumfahrt gedacht ist. Also ein kleines bisschen geht's dahin, aber es ist halt alles, findet alles innerhalb von Strukturen statt, die jetzt nicht dem Geldsparen angetan sind.
Ja. Genau, also so wirklich was getan hat sich da also noch nicht, also jedenfalls nicht im großen
Stil. Man sieht Tendenzen, also ich meine, der Druck wächst natürlich auch alleine schon deswegen, weil SpaceX doch allen davon fliegt.
Ja, also irgendwann ist halt dann die normative Kraft des Faktischen so groß, dass man es vielleicht auch in den USA wieder dann ernst nimmt und nicht so jetzt wie Opportunity and Perseverance nochmal irgendwie die Mission genauso teuer macht wie vorher.
Ja. Reden wir mal über das Kommentar von Stefan.
Genau. Stefan merkt an, dass wir schon seit längerer Zeit keine Raketenvorhersage mehr gemacht haben. Was wir früher am Ende jeder Sendung gemacht haben, haben wir irgendwann eingestellt, aus dem Grund, dass einerseits sich solche Sachen sehr schnell verschieben, dann andererseits es manchmal ein paar Tage gedauert hat, bis ich die Folge veröffentlicht habe. Und das zusammen führte dazu, dass ganz oft die Raketenvorhersage schon wieder komplett veraltet war, bevor sie von irgendjemandem gehört wurde. Und ich hatte so das Gefühl, dass das nicht so wirklich dann einen Mehrwert hatte, woran man sich jetzt orientieren kann, weil da sind halt einfach so dynamisch geupdatete Webseiten, von denen wir eigentlich im Grunde ja nur vorgelesen haben, wesentlich besser, um da seinen Viewing-Kalender zu füllen.
Ja, im Prinzip schon. Aber ich kann das verstehen, dass das irgendwie so alleine schon als historisches Dokument hat es dann doch einen gewissen Wert.
Ja, überlegen wir mal, ob wir das vielleicht nochmal wieder mit aufnehmen, in vielleicht einer anderen Form.
Ja.
Genau. Stefan hatte auch noch angemerkt zum Thema Gravitationslinsen. Das hatte.
Teleskope vor allen Dingen.
Genau, Missionsplan der NASA, das hatten wir im letzten Jahr in den Advanced Concepts drin. Und ja. Da hat er sich gefragt, naja, wenn man jetzt so eine Gravitationslinse baut und sie in den Orbit schickt, dann muss man ja schon vorher wissen.
Moment, die Gravitationslinse, die kannst du nicht bauen,
so,
die
ist schon da. Das Teleskop.
Unsere Sonne macht die Gravitationslinse.
Ja.
Und man schickt dann halt ein Teleskop weit weg, verdeckt die Sonne und benutzt dann die Krümmung durch die Schwerkraft als Teleskop aus, also als Linse aus.
Ja gut, also das Objekt, was die Gravitationslinse ausnutzen soll, das muss man ja schon vorher wissen, wo es hinschauen soll, damit man es in den richtigen Orbit schicken kann. Und das ist doch ein Problem, weil dann müsste man ja schon wissen, was man erforschen will, bevor man es erforscht hat. Und
das hat er vollkommen richtig erkannt und genau so ist das auch.
Und genau das ist das Problem in der Geschichte. Oder ist eins der Hindernisse.
Ja, natürlich ist es auch so, dass sich das Raumschiff hier durchaus bewegt. Also man kann schon mehr als nur einen Punkt am Himmel beobachten. Aber ja, es ist halt das Problem. Man muss schon ziemlich genau wissen, was man beobachten möchte und dann einen entsprechenden Beobachtungsplan erstellen, der dann dadurch abgearbeitet wird, dass man das Teleskop an den entsprechenden Punkt bringt. Ja, das geht dann halt nicht anders, ne? Weil das, du hast dann halt ein Teleskop und du drehst das, indem du deine Raumsonde an den passenden Ort bringst, so dass dein Beobachtungsobjekt genau am anderen auf der anderen Seite der Sonne ist. Anders geht's nicht.
Ja. Ja, also das ist natürlich der Grund, warum jetzt das Thema Gravitationslinsen nicht wahrscheinlich auch von allen verfolgt wird, sondern eher so ein Randthema ist, eben weil es halt den Nachteil hat, dass man da nicht so flexibel mit ist.
Es hat gewisse Nachteile. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass es überhaupt möglich ist.
Ja. Spricht auch noch ein ganz spannendes Thema an, der 3D-Drucker-Raketenfabrik, die man mal zum Pluto schicken sollte. Das ist ganz lustig, weil ich lese gerade ein Buch, wo es genau um solche, ich glaube, von Neumann
genau.
Probes nennt man das.
Ich war am Überlegen, verdammt nochmal, das kenne ich doch aus der Science Fiction.
Genau, ich lese nämlich gerade We Are Bob, We Are Many. Ich finde es, also geschrieben ist es nicht gut, aber es ist schon ein sehr unterhaltsames sehr unterhaltsame Science-Fiction-Geschichte wie Allegiant, wo es darum geht, dass so ein reicher Tech-Milliardär lässt sich einfrieren und wird dann irgendwie viele Jahre später aufgetaut, um dann als quasi pseudokünstliche Intelligenz in eine von Neumann-Probe oder von Neumann-Sonde eingebaut zu werden. Und dann fliegt er halt durchs All und repliziert sich die ganze Zeit und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Versionen von ihm. Und genau, am Anfang des Buches wird halt erklärt, was das Prinzip einer von Neumann-Sonde ist. Und okay. Sowas.
Das Prinzip kommt mir sehr bekannt vor von Accelerando.
Ja, das kann durchaus sein, dass er da Charles sich ein bisschen Trost bedient hat.
Ja, natürlich. Ist ja auch legitim, ne? Also die guten Autoren, die stehlen.
Das ist auch sehr nerdy geschrieben, das Buch. Also es gibt dann eine Version von Bob, die hat sich dann nach Riker modelliert. Also die leben auch in allen so VR-Umgebungen in ihrer Sonde. Und dann gibt es eine, die heißt Riker und dann sieht die VR-Umgebung aus wie die Brücke der Enterprise. Und dann gibt es Leute, die leben dann quasi im Heißluftballon oder in einem Baumhaus, halt alles im VR in ihrem Raumschiff. Ist schon ganz unterhaltsam.
Ja, bei Accelerando waren die unterwegs in einem Raumschiff von der Größe einer Cola-Dose. Das war sehr hübsch. also Accelerando ist wirklich ein tolles Buch, hat ein paar sehr schöne Ideen drin und ist so der Nachruf auf die späten 90er. So auf die ganz heiße Computerblase, als Computer wirklich dauernd immer schneller wurden und also es war Wahnsinn halt. Ja. Es war halt wirklich mal eine Zeit lang so, dass sich die Geschwindigkeit der Computer so alle 2 Jahre verdoppelt hat, was ja schon lange nicht mehr der Fall ist, aber das war halt so. Vor allem, das ging ja auch über die Taktrate, ne? Also dann hast du halt erst noch den Pentium 90 gehabt, dann den Pentium 2 266, dann hatte man irgendwann plötzlich 700 und über 1000 Megahertz und naja, irgendwann hat das dann aufgehört.
Ja.
Ist so ähnlich wie mit den Preisen für die Akkus, die gerade ins Unendliche nach unten gehen. Sich dauernd halbieren alle 3-4 Jahre.
Ja, also hier Stefan meinte, naja, man könnte ja so eine von Neumann-Sonde zu Pluto schicken und die druckt dann einfach solche Sonden aus, die dann quasi bei Bedarf die Gravitationslinse nutzen könnten oder natürlich auch andere Erforschung machen können. Das Problem an der Sache ist halt, man muss dann halt einen 3D-Drucker haben, der auf atomarer Ebene arbeiten kann und du musst auch erstmal an die Ressourcen kommen. Und dann brauchst du eine künstliche Intelligenz, die das alles steuert. Und alles 3 zusammen ist nicht ganz so trivial.
Und nicht vergessen, der Pluto ist irgendwas um die 30 oder 40 astronomische Einheiten weg. Und ich glaube, der Brennpunkt von der Gravitationslinse unserer Sonne irgendwas um die 500 oder so. Also das ist noch ein ganzes Stück weiter draußen.
Ja, man könnte ja so die Kuiper Belt Objects abgrasen, sich da die Ressourcen rausholen und dann weiterfliegen. Im Buch, was ich lese, haben sie es irgendwie gelöst mit so einem mit so einer Sub-Space-Antrieb, der dann auch über Lichtgeschwindigkeit fliegen kann und so. Also da muss man schon sehr viele Annahmen treffen, bis man so eine Van Neumann-Probe sich ausdenken kann.
Ja, und er stellte noch die Frage, ob es Open Source in der Raumfahrt gibt. Ja, gibt es. Habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, einmal irgendwie sinnvoll das Ganze zusammenzustellen, wo es da was gibt und reden wir nächstes Mal drüber.
Ja, haben wir uns
oder auf jeden Fall festgenommen. Mal oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, gebucht. Steht auf der Liste, genau. Rob findet, dass will, dass wir der Kommentar sagen, aber wir sagen weiterhin das Kommentar alleine schon, weil es ihn so schön stört.
Ich bin ausgerechnet mit der und das Block.
Genau, es gibt halt Wörter, die 2 unterschiedliche Artikel haben können und dürfen, auch laut Duden und ich bin mir sicher, dass die eines Tages der Auslöser von einem Bürgerkrieg sein werden.
Ja, Sprache ist natürlich immer ein kritisches Thema, aber ich denke, ich werde einfach versuchen, immer abzuwechseln zwischen der und das Kommentar, damit alle zufrieden sind oder niemand.
Je nachdem. Immer vorher fragen, wie es sein soll und dann das Gegenteil machen.
Ja, der Martin hat sich nochmal auf unser Interview mit der Record Factory referenziert. Wir werden das gar nicht so weit drauf eingehen. Wer sich das durchlesen möchte, kann sich das gerne im Blog durchlesen. Im Großen und Ganzen meinte er halt, warum haben wir jetzt nicht nochmal mit denen direkt geredet? Also es wirkt ja so ein bisschen, als wenn wir dann in unserer eigenen Folge, nachdem wir sie nicht mehr an der Leitung haben, so ein bisschen nachtreten. Aber es war einfach ganz ehrlich die Situation, dass wir im Interview das gar nicht so, oder vor allem Frank, das gar nicht so inhaltlich alles so schnell verarbeiten konnten, was uns da erzählt wurde, wo du ja dann auch erst nach einer Woche fast meintest, okay, ich habe jetzt da nochmal drüber nachgedacht und so kann das alles nicht zusammenstimmen. Deswegen war das jetzt gar nicht so vorher geplant, dass wir erst mit denen ganz freundlich reden und dann in der nächsten Folge noch mal nachtreten, sondern ein ganz ehrlicher Denkprozess, der da stattgefunden hat und den wir einfach so in den Folgen gespiegelt haben.
Ja, also gut, dass es nicht ganz gepasst hat, das war mir schon klar, aber mir war halt nicht klar, wie soll ich jetzt darauf reagieren. Und da habe ich wirklich einfach gesagt, naja gut, ich lasse das jetzt erstmal im Hinterkopf laufen und warte mal eine Woche ab. Und so nach einer Woche habe ich mich dann entschieden, was ich tue. Ja, ich sehe jetzt gerade in Anbetracht dessen, wie die Firma auftritt, nicht das Potenzial für eine konstruktive Diskussion. Und das ist jetzt in nächster Zeit sicherlich nicht möglich, vielleicht langfristig, ja, aber jetzt halt nicht in den nächsten paar Monaten. Ich glaube, da sind dann doch irgendwie die Brücken erstmal abgebrochen, die müssen dann erstmal neu gebaut werden. Und da muss dann von der Rocket Factory schon faktisch nochmal nachgeliefert werden, sodass dann auch was da ist, auf das man sich beziehen kann, dass man sagen kann, ja gut, okay, hier und da habt ihr gute Arbeit geleistet und redet man doch mal darüber.
Ja, genau. Also es ist jetzt wahrscheinlich auch schwer, da auf den grünen Zweig zu kommen, weil die sagen, nee, was wir machen, ist gut. Und so jetzt ohne tatsächliche Ergebnisse drüber zu reden, kann man machen, ist aber nicht wirklich zielführend. Also noch weiter drüber zu reden. Und vielleicht muss man hier einfach abwarten, bis sie dann tatsächlich mal was gemacht haben, worauf man dann quasi aufbauen kann und sich anschauen kann, okay, was habt ihr dann gemacht, was hattet ihr versprochen, was sind die Unterschiede und wie soll es von hier aus weitergehen? Ich kann mir vorstellen, dass das dann wieder ein spannendes Gespräch sein könnte.
Genau. Ja, wie gesagt, also in der derzeitigen Situation denke ich nicht, dass das jetzt irgendjemanden irgendetwas bringt. Von daher, kein weiteres Nachtreten, fertig. Ja.
Dann der Florian ist der Einzige, der Pronomen in seinen Kommentar geschrieben hat. Florian, dafür bekommst du ein Fleißsternchen, was du dir in dein Hausaufgabenheft kleben darfst. Auch hier nochmal bitte der Hinweis, bitte tut das. Einer hat sich beschwert, tatsächlich hat er wirklich erwartet, dass es mehr Leute sich beschweren. Aber es ist einfach auch für uns eine Erleichterung, diese Kommentare dann auch abzuarbeiten.
Ja, warum Sternchen und Kleben? Bei uns war das noch Stempel. Bienchenstempel.
Ja gut, das ist halt so ein Ost-West-Ding, ne?
Ja, möglicherweise. Also wie gesagt, bei uns wurden Bienen gestempelt, wenn man besonders gut war.
Ich kenne nur Fleißsternchen. Und beim Metzger gibt es dann auch Fleischsternchen.
Das ist wirklich interessant. So irgendwie diese kleinen Unterschiede im Alltag. Also bei uns war alles Bienen und keine Sternchen.
Ja, Florian merkt an, dass er unseren Beitrag zur ESA-Förderung, also dass die ESA Startups fördern möchte, ein bisschen uninformiert und flach und ein bisschen nicht tiefgreifend fand. Frank, da meintest du ja zu, dass er da vielleicht nicht ganz Unrecht hat.
Nee, nicht völlig Unrecht. Ich habe mich da im Wesentlichen auf die Raketen bezogen und da bin ich wenig begeistert von dem, was die ESA gerade macht. Aber wenn du da aus erster Hand Erfahrungen hast und
was sagst, was er zu tun haben scheint.
Ja, und halt sagst, eigentlich haben wir damit ganz gute Erfahrungen gemacht, dann werde ich dem nicht widersprechen. Vielleicht können wir ja mal darüber reden. Wie gesagt, da fehlt mir ein bisschen der Einblick. Vielleicht habe ich da auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich war ja live auf der letzten Veranstaltung der PT Scientists dabei, als es halt auch so um, ich glaube, ein Memorandum of Understanding mit Arianespace ging. Und kurz davor hatten die auch einen Vertrag mit der ESA abgeschlossen. Und ja, dann ging alles in die Brüche und es kann sein, dass ich da einfach irgendwie einen etwas zu negativen Eindruck gewonnen habe. Das passiert, weil zu viel habe ich mit denen noch nicht zu tun gehabt und manchmal ist da der erste Eindruck kann dann doch etwas zu großen Einfluss haben.
Ja. Er hat hier, wie gesagt, könnt ihr alles auch in einem Kommentar nochmal nachlesen, nochmal sehr schöne Einblicke erzählt, wie das dann läuft und was so auch so ein Business Incubation Center Vorteile für ein Startup hat. Und ich war auch der Meinung, dass ich in der letzten Folge gar nicht so das Konzept schlecht fand, also dass Startups inkubiert werden, dass die ESA hier auch als Vermittler auftritt. Aber die ESA.
Nö, das hat ja die NASA auch gemacht.
Genau.
Und das war ja essentiell für SpaceX auf jeden Fall. Also ganz ohne Frage.
Aber die ESA, meiner Meinung nach, sollte halt kein Business Incubator werden. Also sollte nicht dazu verkommen, sondern auch noch ein bisschen eigene Wissenschaft machen. Und so wie was jetzt Aschbacher alles so erzählt, scheint es eher so, dass das, die, wo er die Zukunft, die Stärken der NASA sieht, quasi in der Vermittlung von Industrie, Startups und Wissenschaft. Und das ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber es ist auch wahrscheinlich in der aktuellen Situation das Einzige, was die ESA wirklich gut machen kann.
Ja, ESA, nicht NASA, aber ja.
Habe ich NASA gesagt?
Ja, passiert.
Ach, ESA und NASA sind doch bürgerliche Kategorien.
Ja, genau. er merkt auch an, dass das eines der großen Probleme bei der Verteilung von Raumfahrtgeldern ist, dass es immer an die üblichen Verdächtigen gilt, weil es keine unüblichen Verdächtigen gibt. Also es sind halt einfach die einzigen Firmen, die es machen können. Und damit hat er sicherlich auch recht.
Ja, so ein bisschen auch Henne-Ei-Problem. Also wenn man diese Firmen nicht fördert, wo sollen sie herkommen? Aber wenn man quasi eine Ausschreibung macht, kann man ja das nicht an Firmen vergeben, die es noch gar nicht gibt.
Ja, und es gibt halt auch keine deutsche staatliche Raumfahrtgesellschaft oder sowas, wo ich ja gar nicht mal was dagegen hätte, also ob das nun daran liegt, dass ich in einem nominell kommunistischen Land aufgewachsen bin oder nicht.
Moment mal, du bist im Sozialismus aufgewachsen, nicht im Kommunismus.
Ja, okay. Ein nominell dem Kommunismus, nach dem Kommunismus strebenden Land,
so nennen wir es mal so.
Wie auch immer, jedenfalls einem Land, wo Staatskonzerne dann doch eine relativ große Rolle gespielt haben, von daher. Und ich meine, wenn man sich in China das anschaut, das scheint ja dort auch so zu laufen und total Schaden tut es auch nicht. Ist halt alles eine Frage von, hat man eine Regierung, die tatsächlich gewillt ist, sich damit auseinanderzusetzen und das gut zu machen, und das gilt halt für jede Politik. Dass man Politiker braucht, die dann auch die Fähigkeiten und den Willen haben, das ordentlich zu machen, was sie machen sollen. Und wir sehen ja gerade, wie das aussieht, wenn sie weder das eine noch das andere haben.
Ja, also aktuell würde ich der Politik keine Rakete anvertrauen.
Raketen schon noch, insofern sie weit genug weg sind, kann da wohl wenig Schaden angerichtet werden.
Ja, sag das nicht, ja, sie finden immer einen Weg.
So, und ein Fan hat uns gefragt nach den Folgen von den Märchen von übermorgen.
Ja, da ist irgendwas, sind noch alte Links unterwegs. Ich pack's nochmal in die Shownotes. Ist halt jetzt im Grunde ein komplett neuer Podcast, also alle alten Links sollten tot sein. Ich pack's auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, wo man die Folgen findet. Sollten aber auch mittlerweile bei Spotify und Apple Podcast rumfliegen. Und, schau in die Shownotes, dann wirst du den Link finden.
Ja. Wer es nicht weiß, wir hatten zusammen mit Mirko Gutja, dem Butler, und noch anderen Gästen, ich weiß nicht mehr wer, und ich habe Bilder im Kopf und ich habe ihren Namen vergessen, verdammt.
Wie also, meinst du?
Die Freundin von Nicht-Ansgar.
Ach, du meinst Judith?
Die Judith, mein Gott.
Ich kann mich Freundin von Nicht-Ansgar. Das verstehen auch nur sehr, sehr wenige Leute.
Das ist, ja, ne, das sagt auch sehr, sehr viel über mein Namensgedächtnis aus.
Ja, genau, die war auch ein paar Folgen dabei oder in einer Folge. Ich weiß es, das ist schon Jahre her, aber die Folge gibt es jetzt wieder.
Ja, ja. Deutsche Podcast-Szene.
Kleine Szene, deutsche Podcast-Szene, kleine Szene.
Genau, wir haben einen großen Podcast dafür und haben hier auch Themen, so Raumfahrt und so.
So, Raumfahrt.
Nicht nur Nabelschau und Kommentare kommentieren, Metakommentare.
Die Kommentare kommentieren, Show? Nein, das war was anderes. Genau, fangen wir mit den Themen an und da fangen wir gleich mit SpaceX an. Haben wir gedacht, den SpaceX-Blog ziehen wir diesmal an den Anfang. Und es geht um das Viper Projekt, ist es ein Viper? Nee, Viper ist nicht der Lander, das ist nämlich hier Griffin 1, sondern es ist ein Rover. Viper ist der Rover.
Ja, genau. Viper ist der Rover und der soll vom Gewicht her halb so schwer sein wie Curiosity oder Perseverance. Sieht ein bisschen anders aus, soll auch auf dem Mond, nicht auf dem Mars landen. Am Südpol nach Wasser suchen, weil Wasser suchen ist ja das, was Rover so tun. Ne?
Das ist das Einzige, was sie können. Das ist
das, was sie auch sonst machen. Ja. Ne? Ja, wie sich das gehört für Raumfahrt, ist das Budget schon weit überschritten. Es hieß mal 250 Millionen und jetzt sind es 450, glaube ich.
433,5 bitte.
Ja, okay. Und starten soll das Ganze jetzt aber mit einer Falcon Heavy, was jetzt offiziell bekannt gegeben wurde. Mhm. Das ist halt das Neue. Und ja, mal abwarten. Andere fliegen dann mit der Vulkan-Rakete, die noch nicht geflogen ist. Also sollen zumindest damit fliegen.
Ja, die planen quasi noch so eine Vorausmission hier Griffin, also die Firma, die den Lander für den Rover bereitstellt, die dann auf einer Vulkan-Rakete fliegen soll.
Ja.
Oder? War das nicht so? Die Firma heißt Astrobiotic und der Lander heißt Griffin und a smaller lunar lander called Peregrine, was auf dem Jungfernflug vom Vulkan, von der Vulkanrakete sogar fliegen soll. Mhm. Also der allererste Flug der Vulkanrakete geht direkt zum Mond, beziehungsweise Teile davon natürlich. Und was ich auch noch extrem spannend fand, der Mission Manager für die Griffin Mission 1, also da, wo dann Viper mitfliegen soll, war früher Mission Integrator für die Falcon Heavy bei SpaceX.
Ah, okay. Naja, dann passt das ja zusammen.
Genau, er sagt auch, es hat natürlich Vorteile, wenn man schon mal bei so einer Falcon Heavy Mission dabei war. Fand ich einen ganz, ganz schönen Fun Fact, der ganz am Schluss des Artikels versteckt wurde, dass es hier auch personelle Überschneidungen zwischen der Falcon Heavy und der Viper-Mission gibt. Genau, Viper steht, also das R in Viper steht ja auch für Rover. Vollständig ausgeschrieben heißt es Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Also hier sollen irgendwelche Volatilen untersucht werden.
Ja, und das ist halt Wasser. Weil Wasser ist im Vakuum doch sehr volatil und verdampft sehr schnell.
Ist sehr, sehr angeregt im Vakuum.
Ja.
Lustige Tangente an dieser Stelle. Ich hatte neulich mit Becky eine Diskussion, ob der Mond eine Atmosphäre hat oder nicht. Und da war ich natürlich so, der Mond hat keine Atmosphäre, ist ja Vakuum.
Er hat eine.
Genau,
er hat
das muss ich dann auch lernen.
Aber das ist alles eine Frage von, was ist Atmosphäre?
Genau, es ist nämlich eine Exosphäre per Definition. Die Atmosphäre auf dem Mond ist etwa so dick wie 500 Kilometer über der Erde. Also schon auf ISS-Niveau, oder? So ungefähr.
Ja, noch ein bisschen dünner. Auf Starlink-Niveau.
Okay, auf Starlink-Niveau. Wir haben da nochmal nachgelesen, es gibt ja kein richtiges Vakuum, also das gesamte, wie nennt man das, die interstellare Substrate oder das interstellare Medium, so ein dünne Wasserstoffgase, die dann überall im Universum vorhanden sind.
Ja, also du findest halt, wenn du das Volumen groß genug machst, immer irgendwo noch ein Atömchen irgendwo rumfliegen. Also das
Das
lässt sich nicht vermeiden und notfalls entstehen die Teilchen ja auch von alleine.
Aha.
Das ist ja Quantenphysik und sowas sieht das durchaus vor, dass man einfach mal so ein Teilchen und ein Antiteilchen entstehen lassen kann im Vakuum und dann sind die halt da.
Gut.
Können sich auch wieder berühren und dann sich gegenseitig wieder auslöschen. Einer der Gründe, weshalb schwarze Löcher nicht ewig existieren, ist genau das. Weil wenn so ein Teilchen dann direkt so an der Grenze zwischen schwarzes Loch und Normalraum entsteht, dann gibt es halt ein Problem, ne? Das eine Teilchen kann sich frei laufen und das andere nicht. Und wird da halt Strahlung abgegeben und so. Und
ist das die Hawking-Strahlung?
Genau.
Aha.
Und dummerweise, diese Hawking-Strahlung, die wird dann nur so richtig stark, wenn man großen Gravitationsgradienten hat. Also so heißen, dass die Gravitation sehr stark ansteigt in Richtung Ereignishorizont. Und das hat man nur bei sehr, sehr kleinen und damit sehr, sehr leichten schwarzen Löchern. Dann hat man besonders starke Hawking-Strahlung. So heißen die richtig großen schwarzen Löcher, die werden nicht mehr leichter. Eigentlich mehr wirklich. Nur die ganz kleinen, die lösen sich sehr, sehr schnell auf. Und es gibt dann irgendwo so einen Sweet Spot, wo dann halt Star Trek gesagt hat, hey, romulanische Warbirds werden mit schwarzen Löchern betrieben. beziehen halt ihre Energie dann daraus, dass man da Masse draufschmeißt. Muss man vorsichtig sein, weil wenn man dann so ein kleines schwarzes Loch einfach so vor sich hinstrahlen lässt, dann verliert es ja immer weiter Masse und dann wird es immer leichter und umso leichter es wird, umso mehr Energie gibt es ab, umso schneller wird es leichter. So heißen, man muss das schwarze Loch dann immer fleißig füttern. Damit es nicht anfängt zu explodieren ganz plötzlich, weil so gegen Ende geht es dann sehr, sehr schnell mit dem Wasserverlieren und mit dem Energieausstrahlen und dann ist das von so einer richtig großen Wasserstoffbombe nicht mehr zu unterscheiden.
Aber da habe ich jetzt eine Frage, darf man diese schwarzen Löcher auch nach Mitternacht füttern?
Oder verwandelt sich Rabbi dann fragen?
In Gremlins oder Supernova? Wenn du ein schwarzes Loch nach Mitternacht fütterst, verwandelt es sich in eine Supernova und nicht nass machen.
Ja, nicht nass machen, ganz wichtig.
Versuch mal ein schwarzes Loch nass zu machen.
Mit dem Doppelpass.
Was?
Bochum. Von Grölemeyer, glaube ich. Irgendwie, ne?
Okay, jetzt hast du mich verloren.
Der Bochumer FC macht mit einem Doppelpass jeden Gegner nass.
Ach so, okay. Ja, ja.
Ja, so, ich irgendwie so mach irgendwie so jemanden nass machen, da ist das Einzige, was mir in den Kopf gekommen ist, halt ihr macht mit einem Doppelpass jeden Gegner nass. Sorry. Ich bin zu der Zeit aufgewachsen, als das irgendwie im Radio hoch und runter lief, das Lied.
Aber warst du da nicht im Osten oder hast du heimlich Westsender gehört?
Ich war 6, als die Mauer gefallen ist.
Ach so, okay. Und wann kam das Lied raus?
Das ist doch völlig egal. Das wurde doch ewig noch gespielt.
Gut, ich habe keine Ahnung von Musik. Für mich ist das alles irgendwann passiert.
Bochum Liedtext 84.
Okay, aber das lief noch nach 1990 im Radio.
Ja, auch hier so. Ach du liebes bisschen. Hat echt ziemlich viel zu der Zeit gemacht. Flugzeuge im Bauch, Männer.
Männer.
Alkohol.
So verletzlich. Das Einzige, was ich von Grönemeyer kenne.
Amerika. Ja, okay. Der hat halt da irgendwie ein Album rausgebracht zu der Zeit, in dem sehr viele Klassiker sind.
Mhm.
Also die man auch heutzutage noch so kennt und so.
Ja, wenn man sich für Musik interessiert. Aber wir interessieren uns ja hier für Raumfahrt und deswegen machen wir mal weiter mit unserem Freund, dem Starliner.
Boeing ist ja vor langer Zeit, hat ja vor langer Zeit mal angekündigt, ein Raumschiff zu starten, so mit Menschen an Bord und so. Und die Premiere davon ist Ende 2019, also vor ungefähr 50 Jahren, gescheitert. Ungefähr, also gefühlsmäßig, es ist eine Weile her. Das Projekt ist irgendwie 2010 angestoßen worden. 2011 haben sie das erste Geld gekriegt, soll heißen, ein Jahr länger Zeit gehabt als SpaceX, weil SpaceX hat erst 2012 den Zuschlag gekriegt, dass sie mal Geld für den Crew Dragon bekommen haben. Dann wiederum hat SpaceX natürlich mit dem Cargo Dragon durchaus einiges an Erfahrung sammeln können. Also es ist ein bisschen unfair zu sagen, dass Boeing da einen Vorsprung gehabt hätte. Trotzdem, dafür hatten sie halt 50% mehr, beziehungsweise jetzt ist es schon 60% mehr, weil sie haben noch irgendwie einen Ausgleich gekriegt. Und ja, also die Gelddruckmaschine Raumfahrt, die läuft da halt schon ganz gut. Und ja, der Starliner soll frühestens Ende Mai fliegen, aber praktisch halt noch später, weil Ende Mai ist auf der ISS keine Luke frei, um da mal Andocken zu demonstrieren, ein Andockmanöver zu demonstrieren. Und folglich wird sich das Ganze noch ein bisschen weiter verschieben und der erste Flug mit Menschen höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr stattfinden. Ein Influgabbruch-Test, wie das SpaceX durchgeführt hat, wird Boeing höchstwahrscheinlich nie durchführen, außer vielleicht live, wenn es irgendwie notwendig sein sollte.
Ja, okay. Das wirkt vertrauenserweckend.
Ja, na, also Pad Abort haben sie ja gemacht, nur nicht halt im Flug.
Weil sie keine Zeit mehr haben, um sowas zu testen.
Weil es auch zu teuer ist.
Okay.
Die haben halt keine so billige Rakete wie eine Falcon 9, um das mal zu testen. Muss man einfach so sagen, ne? Okay, gut, Orion wurde ja damals mit einer Minuteman oder sowas getestet, irgendwie irgendwas mit einem Feststoffantrieb halt beschleunigt und dann ja getestet. Das wollten sie offensichtlich mit Boeing, mit dem Starliner nicht nochmal machen. Ja, muss man gucken, wann der CST dann tatsächlich mal fliegt. Und ja, sieht halt alles nicht mehr schön aus für Boeing. Also da sind sie jetzt 3 Jahre hinterher langsam.
Ja.
Zwei Jahre.
Also das hier, Eric Berger meinte jetzt auf Twitter, hatte ich gerade gesehen, dass er doch noch glaubt, dass Starliner noch was bringen wird, weil die NASA natürlich plant, den für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte einzusetzen. Also da so ein paar Jahre Verzug sind jetzt, wenn man sich das dann mal langfristig anschaut, gar nicht so schlimm. Aber es natürlich wirft kein gutes Licht auf Boeing, dass sie es hier nicht schaffen, in der gleichen Zeit, in der so ein Space-Startup einen vollwertigen Frachter mit Man-Rating an den Start bringt, selber einzubauen für eine Firma, die sich schon seit wiederum Jahrzehnten mit der Raumfahrt beschäftigt.
Ja, und 2 Milliarden mehr bekommen hat dafür, ne?
Ja, das auch noch, genau.
Und sind halt nur 5 Milliarden und der Unterschied zwischen 3 Milliarden und 5 Milliarden und dann noch ein paar Jahre mehr und echt bösem Versagen, was die Software angeht, das ist schon echt böse langsam. Naja, gut. Zurück zur Konkurrenz. SpaceX fliegt viel, baut viel und entsprechend kann man da auch viel drüber berichten. Im Gegensatz zu Boeing, die halt nicht so viel fliegen und nicht so viel bauen. Und ja, was will man machen? So viel kann man da nicht mehr berichten. Auch nicht so viel Gutes, weil da müssten sie erstmal wieder was Gutes machen. Das Starship ist explodiert. Was ist passiert? Das Ding ist gestartet unter einer geschlossenen Wolkendecke, also niedrigen Nebel, also so wie nennt man das, Hochnebel, ne? Mhm. Und ist da durchgeflogen und oben war natürlich schöner, klarer Himmel. Es gab wohl ein kleines Problem mit einem der Triebwerke, aber nichts Besonderes. Es gab paar Aussätze bei der Videoverbindung, von daher war das alles ein bisschen shaky, ein bisschen merkwürdig. Dann kam es zurück und irgendwann brach die Videoverbindung ab und das war's. Allerdings nicht ohne, dass es zuvor ein paar laute Geräusche gab. Mysteriöse laute Geräusche und die diversen Beobachter, die dort ihre ferngesteuerten Kameras auf dem Gelände haben, also nicht auf dem Gelände, aber so in unmittelbarer Nähe vom Gelände, sahen dann, wie Trümmer vom Himmel herunterregneten.
Was selten ein gutes Zeichen ist.
Was ja sehr selten ein gutes Zeichen ist, und man hat den Everyday Astronaut gesehen, wie er einigermaßen bleich geworden ist, in Anbetracht dessen, dass seine ferngesteuerte Kamera irgendwas um die $20,000 gekostet hat, die er da hat hingestellt. Also das hat man ihm echt angemerkt, dass das das war nicht gut. Meint halt auch so, naja, also wenn wir jetzt wenigstens Bilder davon gehabt hätten, weil das ist halt alles hinter Nebelschwaden passiert, ne? Also man hat absolut gar nichts davon gesehen, dann wäre das ja alles super gewesen, ne? Dann kriegst du natürlich auch ein bisschen Geld aus dem ganzen Kram, wenn du dann irgendwie wenigstens gute Bilder hast. Aber so rum war das schon blöd, aber er hat Glück gehabt. Also es ist wohl nur die Verbindung irgendwie, ein paar Kabel kaputt gegangen und ja, nicht allzu viel passiert. Allerdings nur deswegen, weil ein ganz großes Trümmerstück wirklich bloß ein paar Meter daneben.
Es war, wie man im Englischen sagen würde, too close to comfort.
Ja, definitiv. Also es war schon nicht mehr schön. Man hat den aufspritzenden Dreck gesehen, weil halt die Trümmer da eingeschlagen sind, auf beiden Kameras, also sowohl denen von Everyday Astronaut als auch denen von NASA Spaceflight, die ihre Kamera dort wirklich auch bloß ein paar Meter daneben hatten, und genau dazwischen ist halt ein riesengroßes Stück vom Starship aufgekommen. Naja, ist natürlich blöd. Jetzt sind wir bei Flug Nummer 4. Das ist bei Flug Nummer 1 nicht klappt mit der Landung, ja, schwamm drüber. Jetzt sind wir bei Flug Nummer 4 und so langsam ist mit Schwamm drüber nicht mehr. Ne? Es ist recht deutlich geworden, dass das Raptor-Triebwerk noch nicht ausgereift ist. Es diverse Probleme damit gibt. In dem Fall war das Problem, es gab ein Methanleck, und Methanleck bringt halt Feuer. Feuer ist heiß und das Feuer war in der Nähe der Steuerelektronik von dem Triebwerk. Und das ist ein Problem, weil ohne die Steuerelektronik kann es halt zu blöden Dingen kommen. Zum Beispiel, dass man versucht, das Triebwerk zu starten. Wenn man ein Triebwerk startet, dann läuft das so, dass man Sauerstoff und Methan halt einspritzt und das Ganze zündet. Und man muss halt irgendwie erstmal ein bisschen was einspritzen, damit man halt was hat, das man entzünden kann. Das ist logisch. Das Problem ist nur, wenn man zu viel davon einspritzt, dann sammelt sich das in der Brennkammer an und vermischt sich schön. Und wenn man flüssiges Methan mit flüssigem Sauerstoff mischt, das ist keine gute Mischung. Das will man nicht haben. Zumindest nicht in irgendwelchen größeren Mengen. Weil wenn man das dann entzündet, dann hat man ja einen wirklich hochexplosiven Stoff dort. Und das ist genau das, was man hatte. Der gängige Euphemismus in der Raumfahrt heißt harter Start. Für sowas. Was jeder Beobachter sagen würde, ist, ja, das Triebwerk ist explodiert. Tja, und genau das passiert.
Ja.
Und das hat dann entsprechende Konsequenzen gehabt für den Rest des Starship, weil also so einen harten Start, den kannst du auch nicht mehr mit irgendwelchen Kevlar-Westen oder sonst irgendwas kompensieren. Das geht dann einfach nicht mehr. Also wenn eine Falcon 9-Rakete so einen harten Start mit einem Merlin-Triebwerk hätte, dann würde die auch einfach gnadenlos explodieren. Also das ist dann nicht mehr mit irgendwie hier One-Fault-Tolerance oder irgend sowas abzufangen. Das ist dann einfach Pech. Das ist dann ein schlechter Tag.
Bad day for your rocket. Genau. Was ich spannend fand, sie überspringen ja jetzt SN 12, 13 und 14 und machen sofort mit SN 15 weiter.
Wahrscheinlich ist es einfach bloß Zahlenästhetik.
Ja, meinte, ja, es hat sich nochmal so viel getan. Und hier Elon hat gesagt, it has hundreds of design improvements across structures, avionics, software and engine. Ja. Also wahrscheinlich einfach, ja, um anzudeuten, dass sie noch mal viel mehr dran gemacht haben. Aber ja,
Version 1.5, ne?
Ja, das Ziel ist auch ziemlich knapp gesteckt, weil im Juli soll ja schon der erste Full-Stack-Test, also mit Super Heavy und Starship, in einem Orbital-Launch-Attempt stattfinden. Und das ist ja nicht mehr so weit weg.
Ja, Starship Nummer 20 soll dann das erste vollständige Hitzeschutzschild haben. Wenn man sich die letzten Starts angeschaut hat, es wurden immer mehr Kacheln befestigt und bei SN15 ist das jetzt schon, ist zum ersten Mal so die Hälfte von dem Umfang, zumindest über ein, zwei Meter oder so, komplett mit Hitzeschutzkacheln ausgelegt. Und SN20 soll dann halt Wiedereintritt oder zumindest den sehr schnellen Flug durch die Atmosphäre demonstrieren und zeigen, dass die Hitze aushält.
Mhm. Ja, ich meine auch, dass es nach SN20 erstmal viele Tests brauchen wird, bis sie den Mach 25 Wiedereintritt übersteht und komplett landen kann. Also da steckt noch einiges an Arbeit drin in diesem Starship.
Ja, also SpaceX hat wirklich sehr viel Arbeit noch vor sich. So schnell ist das jetzt nicht abgehakt. Und ich denke, die Elon-Time wird sich da noch ein bisschen, da wird es eine gewisse Zeitdilatation noch geben.
Mhm. Ja, also ich vermute auch, dass wir, wenn die sagen, wir wollen im Juli einen Orbital Launch Attempt machen, eher so August bis September, wenn nicht später sogar.
Ja, gut, ist nichts Neues, hat aber Elon Musk auch gesagt, ja, hey, wenn wirklich alles super läuft, dann halt so und sonst dauert es halt länger.
Ja.
Also not earlier than, ne? Also nicht früher als, das ist ja bei Elon Musk durchaus ernst gemeint und er verspricht dann ja auch nichts anderes, was ich ihm halt durchaus hoch anrechne. Durchaus auch etwas, das er während der Zeit der Falcon 1 gelernt hat.
Wo er da zu hat viel er versprochen auch gemeint, hat.
Da hat er einfach zu viel versprochen und hat daraus gelernt, dass man das alles ein bisschen anders darstellen muss, damit man selbst nicht unglaubwürdig wird.
Mhm. Gut, apropos Sachen versprechen und sie dann nicht einhalten, was sie jetzt nicht mehr tun, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, ist, sie werden nicht mehr versuchen, mit Miss Chief und Miss Tree, den beiden Rettungsbooten mit riesem Baseballhandschuh, werden sie nicht mehr versuchen, die Fairings direkt aus der Luft aufzugreifen, sondern machen eine Wet Retrieval oder Wet Recovery. Das bedeutet, sie lassen sie einfach ins Meer fallen und dann kommt ein Riesenschiff mit Kran, die Sheila Bordelon, die Fairings dann einfach aus dem Wasser zieht, wie sie es ja schon bei den Space Shuttle Boostern gemacht haben. Und dass sie gesagt haben, das mit hier im Netz, das ist schwieriger, als sie sich vorgestellt haben. Es ist auch nicht so reliable, also man ist nicht so, wie zum Beispiel die Landung auf der Plattform mit dem Booster. Und es ist auch anscheinend gar nicht so ungefährlich, was sie da machen.
Ja. Ich habe mir die Kommentare tatsächlich nicht durchgelesen, was die dazu gesagt haben. Jedenfalls, die haben ja schon öfters Fairings aus dem Meer gefischt und dann auch wiederverwendet. Und die haben die Erfahrung damit, die wissen, wie sowas dann aussieht, die wissen, worauf sie achten müssen jetzt. Und solange wie das nicht schief geht und die Fairings, die sie benutzen, im Wesentlichen halt für die eigenen Satelliten verwendet werden, haben sie da durchaus einen gewissen Spielraum, was so Risiko angeht. Und wenn sie da halt selber Mist bauen, dann können sie immer noch sagen, ja, genau deswegen machen wir das nur mit unserem Kram.
Ja, also das ist etwas, was sie in Zukunft nicht mehr tun werden. Und was sie aber dafür angekündigt haben beim Crew Dragon für die Inspiration 4 Mission, also diese gecrowdfundete Mission, oder nicht gecrowdfundet, sondern da war so ein reicher Mensch und der hat gesagt, hier spendet mal Geld an das St. Jude's Children Hospital und dafür losen wir dann jemanden aus, der mitfliegen darf. Und da haben sie jetzt alle vier zusammen. Und Elon hat ein kleines Upgrade für diesen Crew Dragon dann angekündigt, weil dieser Dragon soll ja nirgendwo andocken, also braucht oben keinen Docking-Adapter und deswegen wird in diesen Docking-Adapter jetzt ein Kuppelmodul eingebaut. Also sowas, was man auch schon auf der ISS hat, soll dann in dieses Raumschiff direkt reingebaut werden. Und Elon meinte, näher am Weltraum kann man wirklich nicht mehr sein.
Ja, Astronauten in Käseglocke.
Genau.
Astronaut in Käseglocke gefangen.
Es ist auch auf den Renderbildern, ich weiß nicht, wie ernst man die nehmen kann, sieht man, dass das jetzt eine durchgehende Glaskuppel, also nicht so ein Polyeder wie das Cupola-Modul auf der ISS. Wird man schauen, ob das tatsächlich dann so umgebaut wird oder ob
es nicht ist vom Druck her nicht verkehrt und in Anbetracht dessen, dass es ist halt auch kleiner, also diese Kuppel ist halt sehr viel kleiner als die in der ISS.
Das stimmt.
Da kannst du nicht irgendwie in voller Körperlänge irgendwie davor schweben. Also das ist durchaus eine ganz andere Größenordnung. Also die Kuppel ist so groß wie eins dieser Fenster von der Cupola in der ISS, glaube ich. Irgendwas in der Größenordnung zumindest. Und ja, das passt dann schon.
Okay, ja, und dann müssen sie sich halt abwechseln, die vier Leute.
Ja, klar, also da ist nichts mit irgendwie alle gleichzeitig rein.
Kein Gruppenfoto leider.
Kein Gruppenfoto, nee. Ja, ist dann halt ja, so nah wie man rankommt, ohne dass man einen Raumanzug anzieht und rausgeht.
Ja, und das
ist. Ich meine, da trägt man ja auch so eine Cupola über den Kopf.
Weißt du, woran mich dieses Design ein bisschen erinnert? An das von den dänischen Hobby-Raketenbauern.
Daher hatte ich das Bild im Kopf, ja.
Da war auch Astronaut unter Käseglocke, ne?
Genau, ja. Ja, genau. Ich hatte auch so ein Bild im Kopf und ich wusste jetzt gerade nicht mehr, woher es kam. Aber genau daher kam es, ja.
Ja. Nochmal zu der Besatzung. Ist jetzt nämlich nicht auch alles bekannt. Also Christopher Zembrowski, ein Lockheed Martin Engineer. Ich vermute mal, das ist der Pilot und, sag ich mal, der Fachmann an Bord. Dann Cyan Proctor, ein Professor von der Temple University in Arizona und Haley Arsenault, die ist von diesem St. Jude Children's Hospital, wo sie an Krebs forscht und sie hat selber auch mal Knochenkrebs überlebt und eben dieser, wie heißt jetzt dieser Typ, der das alles angestoßen hat? Genau, Jared Isaacman.
Ja, irgendwie reiche Menschen, deren Namen man nicht kennt. Das wird wohl in der Raumfahrt noch sehr häufig auftauchen.
Ja, so Leute, wo man sich denkt, womit sind die jetzt reich geworden?
Genau. Süßigkeiten oder irgendwelche ukrainischen Social-Media-Plattformen.
Ja, kleine Anmerkung am Rande, hatten wir jetzt gar nicht auf der Themenliste, aber Virgin Galactic, denen ich ja noch nicht mal eine heiße Kartoffel anvertrauen würde, haben jetzt das Spaceship Free vorgestellt. Jetzt mit 50% weniger Todesfällen oder was ist da der Claim?
Also ist jetzt halt so der Silberpfeil.
Okay, also einfach poliert.
Weniger Lack drauf. Nee, es soll etwas leichter sein oder mehr Leistung haben. Also auf jeden Fall sind zwei Plätze mehr drin. Passen jetzt 6 Leute rein statt 4.
Gut, bisher haben sie ja noch exakt 0 Leute transportiert, also wirklich zahlende Kundschaft. Von dem her wäre schon eine Person eine Steigerung.
Ja, ich glaube, das ist inklusive Piloten, die 6.
Okay.
Von 4 auf 6, immerhin. Ich habe keine Ahnung, was genau die dort geändert haben. Allzu viel haben die da auch nicht dazu gesagt. Wie gesagt, ist jetzt so Silberpfeil. Ich dachte erst so, naja, höhere Leistung. Ihr habt einfach die Farbe weggelassen, weil daher kommt ja auch der Silberpfeil. Die Mercedes sind ja irgendwann mal angetreten beim Rennen und waren ein paar hundert Gramm über dem Gewichtslimit und haben dann so beim Brainstorming drauf gekommen, hey, wir können einfach die Farbe abkratzen, dann wird es ein bisschen leichter. Weil es halt wirklich so ganz knapp drüber waren. Mhm. Und dann sahen es halt silber aus und hat geklappt, haben gewonnen und seitdem waren sie halt die Silberpfeile. Inzwischen fahren sie ja in der Formel 1 wieder in schwarz, also lange Zeit zwischendurch in silber. Seit 98 oder so sind die in Silber gefahren, als Mercedes wieder eingestiegen ist mit McLaren Und dann auch, als sie alleine waren, waren sie auch wieder mit Silber unterwegs und seit letztem Jahr mit Schwarz, weil Hamilton, also Sir Lewis Hamilton, er wurde ja jetzt zum Ritter geschlagen, mhm. Ritter der Formel 1, meinte, man muss ein Symbol setzen für gegen den Rassismus.
Ah, hier so Black Lives Matter mäßig.
Ja, und seitdem seitdem fährt Mercedes mit schwarzen Autos.
Das ist ja eine spannende Geschichte. Der Hamilton, also ich verfolge ja Formel 1 nicht so, aber Hamilton, der ist doch auch ein sehr interessanter Typ.
Okay. Ja, also ja, ich ich weiß nicht, also als Person super. Als Rennfahrer irgendwie, wenn einer ständig gewinnt und man irgendwie auf andere Leute guckt, die, wo man denkt, ey, die haben es jetzt auch mal verdient und die hätten jetzt auch gerne mal ein schnelleres Auto. Das färbt dann immer ab. Das ist wirklich ganz komisch. Das braucht ein bisschen Abstand und irgendwann kann man das dann etwas rationaler sehen. Formel 1 ist eine sehr emotionale Sache, wenn man das guckt, und das macht auch echt nur Spaß, wenn man sich mit einzelnen Fahrern identifiziert und eventuell auch andere Fahrer dann als nicht mehr ganz so toll abtut, zumindest so lange, wie man das guckt, ne? Und so außerhalb dessen ist das dann alles noch was anderes.
Ja. Kommen wir zurück vom Sport zu tatsächlich der menschlichen Raumfahrt, denn hier gibt es auch eine Neuerung. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine neue AstronautInnen-Klasse vorgestellt, und ihr habt gemerkt, AstronautInnen, denn die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre erste Astronautin vorgestellt. Sie heißt Nora Al-Matroshi und ist zusammen mit Mohammed Al-Mulla vorgestellt worden. Sie ist 27 Jahre alt, Mechanical Engineer, und war vorher bei der National Petroleum Construction Company angestellt. Spannend, wie man von dort dann zur Raumfahrt kommt. Aber man muss ja auch dazu sagen, Valentina Tereshkova war ja auch nur in der Fabrik, bevor sie dann ausgewählt wurde. Die wurde, glaube ich, ausgewählt aus ihrem Fallschirmspringer-Club. In der Sowjetunion war ein Hobby einfach Fallschirmspringen. Und anscheinend ist sie darüber dann zur Raumfahrt gekommen. Genau, mehr kann man darüber jetzt auch noch gar nicht sagen. Es gab irgendwie 4.305 BewerberInnen, davon 1.400 Frauen. Und die Ironie der Geschichte wäre jetzt natürlich, wenn es die Vereinigten Arabischen Emirate vor Deutschland schaffen, eine Frau aus ihrem Land ins All zu bringen.
Ich wollte auch schon sagen, hat es mal eine deutsche Astronautin, ist jetzt offiziell eine Astronautin in den deutschen Astronautenkorps oder wie auch immer sich das nennt?
Naja, noch nicht. Es gab jetzt erst die Ausschreibung. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis die neue Klasse vorgestellt wird. Es gibt halt das Projekt Die Astronautin mit Insa Thiele Eiche und Carmen.
Ja, aber das ist ja nicht offiziell.
Ja gut, aber mittlerweile musst du ja nicht mehr Teil der ESA sein, um Astronautin zu werden.
Ja, okay. Aber ich sag mal, die offizielle deutsche staatliche Raumfahrt ist
hat noch keine Astronautin, hinter genau.
Hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten hinterher, was dann doch schon deutlich zeigt, dass es eventuell ein wenig konservativ vorgeht.
Ja, wo habe ich denn hier die Astronautin? Da ist ja die eine ausgestiegen, also Insa Thiele Eiche ist ja weiterhin dabei, und die gab jetzt quasi auf der Reservebank hier, nicht auf der Reservebank, sondern hier Standby war Dr. Susanna Randall, die jetzt quasi die Nachrückerin war. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dann irgendwann nochmal ins All fliegen. Ich meine, mit so einer SpaceX-Mission oder irgendwas anderem musst du ja nicht mal irgendwie staatlich unterwegs sein. Ja. Man darf auch nicht vergessen, die erste britische Astronautin noch vor Tim Peake war ja auch eine private Mission.
Okay. Es gab ja diverse Touristen hier.
Genau. Aber das ist gerne ein Fact, der vergessen wird, dass Tim Peake nicht der allererste britische Astronaut war, sondern nur der erste quasi von staatlicher Seite.
Ja, und der erste männliche.
Genau. Gut, also genau, wird vorgestellt, muss man sehen, wann die fliegen werden. Werden dann Nummer 3 und 4 nach, war da nicht so ein Sultan noch dabei? Genau. Genau, warte hier, genau, Hassa al-Manusri und Sultan al-Neadi, die beide schon auf der ISS waren, und ich glaube, dieser Sultan al-Neadi war auch der erste Mitglied eines Königshauses, das ins All geflogen ist.
Was ja dann doch erstaunlich ist, also ich glaube, vor 100 Jahren hätte man nicht gedacht, dass die Adligen erst nach irgendwie mehreren Jahrzehnten der erste Adlige ins All fliegt.
Ja, wenn man sich so Jules Verne anschaut oder so, dann hätte man echt gedacht, dass die Ersten sein werden, die auf dem Mond sind.
Ja, okay, das war auch, bevor sich die Adligen dann irgendwie im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegenseitig
umgebracht haben. Ja, das kann durchaus sein.
Nun gut, Bigelow Aerospace wollte ja nun Platz für adlige und nicht adlige Milliardäre bieten im Weltall, so als Hotelaufenthalt. Das hat nicht geklappt. Die Firma ist pleite und ich glaube, irgendwie am Anfang von der Covid-Pandemie haben die irgendwie sofort gesagt, ja, nö, irgendwie, das geht gerade nicht mehr und wir melden mal Bankrott an. Also das wird wohl schon länger recht schlecht gelaufen sein. Und wie schlecht es läuft, das hast du recherchiert.
Genau, denn die Bigelow Aerospace verklagt die NASA für den astronomischen Betrag von $1 Million, was natürlich nüchtern betrachtet schon viel Geld ist, aber in Raumfahrtmaßstäben eher wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Und dieser ganze Fall ist sehr seltsam, weil es geht darum, dass die NASA Bigelow Aerospace beauftragt hat, dieses B330-Modul zu entwickeln, und dann sollten dort Pressure-Tests durchgeführt werden, was sie dann auch gemacht haben. Aber jetzt hat quasi die NASA gesagt, okay, wir bezahlen euch diese $1 Million für diesen Pressure-Test, den ihr durchführen musstet für uns, nur wenn ihr uns auch die Testdaten, und zwar die Rohdaten von diesem Test, gebt. Und Bigelow Aerospace sagt so, nö, ihr bezahlt uns erst und dann entscheiden wir, ob wir euch diese Rohdaten geben. Und ich finde das so ein bisschen, sag mal, also funktioniert, man hat doch da einen Vertrag. Also habt ihr Angst, dass die NASA mit euren Daten wegläuft, dass sie sagt, haha, hier, Jinx, wir haben jetzt eure Daten und wir geben euch das Geld trotzdem nicht? Also das ist so ein bisschen blödsinnig. Und auch dann $1 Million, also wenn man wirklich die NASA um $1 Million verklagen muss, bei wahrscheinlich einem Projekt, was hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden US-Dollar kostet oder gekostet hätte.
Ja, kosten soll zumindest.
Dann fragt man sich so wirklich, sieht das wirklich so aus, als bräuchten die wirklich sehr, sehr dringend auch die kleinsten Summen Geld?
Ja, erstens das, und zweitens macht es so ein bisschen den Eindruck, wie die Behauptung, dass das Modul so gut wie fertig ist, scheint wohl so nicht ganz gestimmt zu haben. Weil ansonsten hätten die ja es mit Sicherheit kein Problem gehabt zu sagen, hey, hier, ihr kriegt unsere Daten, ist ja eh alles super, dann könnt ihr die auch veröffentlichen und wir haben ein NASA-approved Modul, das wir dann auch verkaufen können. Also da scheint es doch ein paar andere Probleme gegeben zu haben, über die die Firma nicht reden möchte.
Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, ganz am Ende steht auch noch, dass NASA von Bigelow Aerospace verlangt, dass sie an einem zeitaufwendigen und teuren Technical Coordination Meeting im NASA-Hauptquartier teilnehmen sollten, was nicht vom Vertrag vorgesehen war. Also so Sachen wie, wir wollen an dem Meeting nicht teilnehmen und wir wollen euch die Testdaten nicht geben, aber zahlt uns mal für die Sachen, wo wir behaupten, dass wir sie gemacht haben, ohne dass wir euch die Testdaten dafür aushändigen, bezahlt uns dafür mal $1 Million. Also alles so ein bisschen seltsam. Du meintest ja schon von Anfang an, dass dieser Bigelow dir nicht so ganz koscher vorkommt.
Und das war noch, bevor ich irgendwelchen Realkontakt mit Gebrauchtwagenhändlern hatte.
Hat sich dadurch dein Realkontakt mit Gebrauchtwagenhändlern dein Eindruck von Bigelow verbessert?
Nein. Es hat sich komplett bestätigt. Naja, nicht, es gibt halt so und solche.
Und dann gibt es auch ganz andere.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, also dieser Bigelow hat von Anfang an nicht so einen seriösen Eindruck gemacht. Und
wobei, also er war seriös genug, um dieses Beam-Modul zur ISS zu bringen. Das ist ja
was er tatsächlich auch immer noch dranhängt, glaube ich, oder?
Ja, und er hat ja auch zwei kleine Module gestartet. Es kann ja durchaus sein, dass es einfach bei der Skalierung dann ernsthafte Probleme gegeben hat, die sie so nicht erwartet haben. Das passiert halt. Ich meine, hallo, ist Technik. Und mal eben irgendwas 10-mal so groß zu bauen, ist halt schon eine große Herausforderung. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass dann plötzlich irgendwelche Nähte eine größere Belastung haben, als sie gedacht haben und dann plötzlich undicht werden oder sonst irgendwas. Oder es mit der Entfaltung dann zu Problemen gibt, dass man da irgendwie plötzlich nicht 10-mal so viel Kräfte hat, sondern 100-mal so viel Kräfte oder sonst irgendwas. Kann ja sein, ne? Wahrscheinlich haben die da irgendwelche Probleme, über die sie nicht reden wollen. Oder sind einfach bloß pleite und haben jetzt irgendwie und versuchen da irgendwie ein bisschen Druck noch aufzubauen.
Ja. Aus
welchen Gründen auch immer.
Was ich gerade sehe und was vielleicht auch ganz gut zum Thema passt, weil es gerade unter dem Artikel steht, Bernie Madoff ist gestorben.
Das ist hier der mit dem Geld, ne?
Ja, der Erfinder des historisch weltgrößten Ponzi-Schemes oder genau, Schneeballsystems.
Ja. Stimmt, da war ja was, Madoff, ja.
Das ist, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch lebt, aber naja, auch diese Leute sterben irgendwann.
Ja.
War einfach, hat nichts mit nichts zu tun, ich habe es nur quasi unter diesem Bigelow Aerospace-Artikel als Related-Artikel gesehen und fand es ganz lustig.
Ja, eine Firma, von der man wenig gehört hat, von der man aber jetzt wieder mehr hören soll, ist die Sierra Nevada Corporation, beziehungsweise von der soll man gar nicht mehr so viel hören, sondern nur noch von Sierra Space. Und Sierra Space wird dann halt, ist halt die Raumfahrtabteilung von der Sierra Nevada Corporation, die offensichtlich auch noch andere Dinge tut. Ich habe ehrlich gesagt nie geguckt, was die Sierra Nevada Corporation nun genau alles macht. Die haben jedenfalls irgendwann die Leute aufgekauft, die den Dream Chaser entwickelt haben und das Projekt dann halt fortgesetzt. Und die sollen ja, wenn alles gut geht, nächstes Jahr Fracht zur ISS damit auch bringen mit dem Dream Chaser. Mit einer Vulkanrakete, was dann natürlich auch voraussetzt, dass die fliegt. Und man erwartet halt, dass man in den nächsten Jahren den Umsatz von derzeit 400 Millionen Euro pro Dollar pro Jahr auf 4 Milliarden Umsatz pro Jahr steigern kann. Und deswegen möchte man, weil halt die Raumfahrt so dynamisch wächst, den Raumfahrtanteil komplett als Spin-off gründen und halt auslagern. Und das nennt sich dann Sierra Space und Sierra Space ist dann das, womit der Dream Chaser fliegen wird. Es gibt auch Pläne, dass man Menschen damit fliegen lassen will. Das war ja von Anfang an der Plan. Der Dream Chaser war ja ein Konkurrent von Boeing und SpaceX, also zum Crew Dragon und CST-100 Starliner, was dann abgelehnt wurde und dann hat der Dream Chaser das Gnadenbrot als Frachtvehikel bekommen.
Mhm.
Und seitdem wird da ein bisschen rumentwickelt und man weiß noch nicht so richtig, was da draus wird.
Ja, also ich vergesse immer, dass es die überhaupt noch gibt, weil die so wirklich so ganz wenig von sich geben. Ist auch eine Firma, die anscheinend sehr mit sehr geschlossenen Karten spielt.
Ja, ich meine, ich würde mich freuen, wenn das Ding fliegt, einfach so ästhetisch.
Ja, ja.
Das ist ein ästhetisch sehr schönes Ding.
Und es sieht ja auch so aus, als würden die, also diese Spin-off bedeutet ja auch, dass da jetzt richtig Expansion kommen soll. Ich hatte mir das hier nochmal durchgelesen, was die für
Umsatzziele anstreben. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendwie noch einen Spack oder so.
Was?
Wie das halt
ein Spack?
Spec, ja, also so eine Special Purpose Acquisition Company, dass die dann doch an die Börse gehen, wer weiß, machen ja jetzt sehr viele und so langsam aber sicher kommen immer mehr Leute auf den Trichter, dass das eine totale Finanzblase ist und dass dahinter jede Menge Firmen sind, die nicht ganz das liefern können werden, was sie behaupten.
Also hier steht, die Space Business, also die, was jetzt quasi gespin-offed wird, generiert 400 Millionen US-Dollar in jährlichem Umsatz und soll in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf 4 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden.
Ja, was halt so ein typisches Raumfahrtservice-Ding dann wäre.
Genau, einfach eine 4 Milliarden pro Jahr ist ganz schön viel. Genau, Verzehnfachung in 10 Jahren.
Ja gut, wenn dann Menschen mitfliegen und jeder Flug irgendwie ein paar hundert Millionen reinbringt, bisschen andere Services noch, ja, passt schon.
Genau, und der erste Cargo Dream Chaser soll 2022 fliegen, also nächstes Jahr.
Ja, sag ich ja.
Und dafür, dass das Teil noch nie geflogen ist, ist das schon sehr ambitioniert. Oder ist noch nie geflogen,
oder? Irgendwann muss jedes, also dass man irgendwann zum ersten Mal fliegen muss, das ist, glaube ich, nicht überraschend.
Aber ich zum ersten Mal direkt mit Cargo zur ISS fliegen, hatte ich schon für sehr ambitioniert. Die werden auch mal ein paar Testflüge machen oder so.
Wie hatte denn das der Cygnus gemacht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die NASA denen das erlaubt, bei ihrem Jungfernflug direkt Fracht zur ISS zu bringen.
Ich muss tatsächlich mal gucken, wie das beim Cygnus war. Die hatten erstmal einen Massensimulator. Die hatten einen Massensimulator auf der ersten Antares-Rakete gehabt und beim ersten Flug von dem Nicht-Massensimulator ging es sofort zur ISS.
Okay.
Also das ist schon normal. Einigermaßen. Okay. Das waren nur SpaceX, die da die Extrawurst gespielt haben. Mussten ja auch die Rückkehr und so weiter demonstrieren, dass das alles klappt. No, sind dann halt einmal um die Erde rum und sind wieder gelandet. Das ist das, was SpaceX mit dem ersten Dragon, mit dem zweiten Flug der Falcon 9 Rakete gemacht hat. Und der Rest war dann halt, das ist dann halt so Standard, ne? Ich meine, hey, beim ersten Space Shuttle Flug vor 40 Jahren, ziemlich genau 40 Jahren, es gibt gerade ein paar Jubiläen, unter anderem auch 40 Jahre Juri Gagarin.
60 Jahre meinst du?
60 Jahre, genau. Sorry, im Jahrzehnt verrutscht. War halt auch so, waren ja sofort Menschen drauf, während die Russen beim einzigen Flug des Buran das Ganze einfach ferngesteuert haben. Automatisch gesteuert und dann ferngesteuert.
Stimmt, ja, gut. Also mit Testflügen haben es die Amis anscheinend nicht so. Da hofft man einfach, dass es gut geht.
Ja, das ist in Europa ja auch nicht anders.
Stimmt, war da nicht irgendwas mit der Ariane, wo sie ein paar hundert Millionen Dollar in Fracht verloren haben, weil es oft schiefgelaufen ist?
Naja, halt der erste Flug der Ariane 5, wo die 4 Cluster-Satelliten an Bord waren, was so irgendwie 300 Millionen oder so gekostet hat, in EQ oder so. Das war 96. Und dann hatten sie beim ersten Flug der ECA-Variante, die ja immer noch die aktuelle Variante ist von der Ariane 5, vor 20 Jahren, muss ich auch mal gucken, hey, Ariane 5, wann ist denn die zum... Oh nee, ich bin im Jahr verrutscht, 22 war das. Na gut. Also 11. Dezember 2002 ist die Ariane 5 nochmal abgestürzt, mit Hotbird 7 und Stentor und noch 2 kleinen Satelliten beim ersten Flug, ja, weil das Vulcan-2-Triebwerk beim ersten Flug sich als nicht funktionierend herausgestellt hat und man das nochmal komplett neu designen musste.
Verstehe.
Ja.
Ja. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das dann mit dem Dream Chaser wird, ob er seine Träume verfolgen kann oder ein Traum bleibt.
Ja, das hängt zurzeit im Wesentlichen von der Vulkanrakete ab und halt dem BE-4-Triebwerk von der von Blue Origin, über die wir nachher nochmal reden werden. Und Blue Origin hat ja seine eigenen Probleme.
Ja, das, die wollen doch jetzt heute wieder einen Testflug machen mit New Shepard.
Stimmt, ja. Das wollen sie heute machen und die große Frage ist halt, wann fliegen die endlich mal mit der New Glenn-Rakete? Da gibt es dann auch so einen Wettpool. Ich glaube, so 2023 ist dann schon realistischer. Ich meine, die wollten ja eigentlich so 2019, 2020 zum ersten Mal fliegen. Also davon sind sie sehr, sehr weit entfernt.
Also läuft überall nicht so wirklich gut.
Ja, bei der NASA auch nicht so, ne?
Nee, da sind viele Leute sehr unzufrieden mit der Auswahl des neuen NASA-Administrators. Er ist ja noch nicht bestätigt und wer weiß, ob er auch hier bestätigt wird. Also er muss ja noch durch den Senat durch und die können den ja auch ablehnen. Und es formiert sich gerade auch eine Front, sag ich mal, auf demokratischer Seite, also jetzt nicht nur auf republikanischer Seite, die den natürlich eh scheiße finden werden, weil er nicht aus ihrer Partei kommt, aber auch Lori Garver, die ja unter Obama stellvertretende NASA-Administratorin war, hat jetzt ein Op-Ed, also ein Opinion-Piece im Scientific American geschrieben, wo sie sagt, dass er einfach nicht der richtige Mensch für diesen Job ist, dass er quasi die alte NASA vertritt, also Richtung Senate Launch System, irgendwie alles, was schiefgelaufen ist mit SLS, mit wo die NASA heute steht, viele Großprojekte, die sich hinschleppen, nicht das richtige Budget bekommen, nicht vorankommen, wo sie Meinung ist, das ist quasi alles, für das Mr. Nelson steht und gleichzeitig natürlich auch bedauert sie es, dass keine Frau vorgeschlagen wurde, obwohl ja sehr viele Frauen im Umlauf waren als potenzielle Kandidatinnen. Also ist ja nicht so, als hätte es da nicht das passende Personal gegeben und all das zusammen.
Also da gibt es, du meinst in dem Fall gab es auch unübliche Verdächtige.
Genau, in diesem Fall gab es tatsächlich unübliche Verdächtige, wo wir ja uns auch drüber unterhalten haben. Also wir haben ja einige weibliche Kandidatinnen besprochen, die so gefloatet wurden, wie man so schön sagt, also die schon, sag ich mal, in der Gerüchteküche rumgingen als potenzielle Kandidatinnen. Und Bill Nelson war eher so immer der Kandidat, wo man gesagt hat, naja, das wäre jetzt so die lähmste Variante, die man nehmen könnte. Und man hatte echt gehofft, dass Biden da so ein bisschen progressiver eingestellt ist, aber er ist halt der wahrscheinlich schon sehr konservative Präsident, der er sein wird, von seiner bisherigen Politik und natürlich seinem Alter her zu schließen.
Und sind halt auch befreundet. Sind halt einfach befreundet.
Das
ist halt einfach so, ne, irgendwie so alte Seilschaften und so, dass ich meine, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Du musst ja als Präsident dann doch Leute auswählen, nach Kompetenz oder wie du sie halt einschätzt. Und wenn du mit jemandem befreundet bist, dann wirst du den höchstwahrscheinlich danach einschätzen, dass der dann schon was kann. Es ist nur dummerweise so, dass alle anderen sagen, du, nee, der nicht.
Ja.
Wie das halt manchmal so ist.
Und genau, sie sagt halt auch, was wir immer kritisiert haben hier im Podcast, die Aufträge gehen immer an die gleichen Firmen, es ist so quasi legale Korruption, die hier stattfindet, und sie meint halt, das ist quasi genau das, was Bill Nelson in seiner Zeit als Senator gemacht hat und wo sie einfach sieht, dass dieses System einfach voranführt und dass diese ganzen notwendigen Reformen, die bei der NASA anstehen, was Fokus auf Umwelt oder Klimaveränderung angeht, was Fokus auf New Space angeht, was weg von diesen vor sich hin marodierenden Riesenprojekten angeht, dass das alles unter Bill Nelson nicht möglich sein wird und die NASA einfach weitere 4 bis 8 Jahre vor sich hin vegetieren wird.
Ja, durchaus zu erwarten, aber das ist ja sowieso die Standard-Erwartungshaltung, dass sich bei der NASA nichts tut. Manchmal tut sich dann doch was. Ich sage mal, die ganze Commercial Crew und Cargo-Verträge war ja doch schon überraschend, sag ich mal. Es war ja schon eine überraschende Entwicklung, dass das so passiert ist und dass das auch letzten Endes so gut gelaufen ist. Klar, es hätte sehr viel besser laufen können, aber das hätten wir uns vor 15 Jahren darüber unterhalten, da wären wir doch schon sehr skeptisch gewesen, glaube ich. So 2006 ja. Oder so, da war es ja schon ein Gespräch, aber dass dann so eine kleine Firma wie SpaceX das machen könnte. Ich meine, gut, es gab so Kister, Aeroplane und so zu der Zeit auch, aber das war halt alles so das Nächste an kommerziell war ja damals Sea Launch gewesen. Ich glaube, 2006 hatten die ihre explodierende Rakete auf der Plattform gehabt oder so. So in der Größenordnung zumindest, plus minus paar Jahre. Was ja durchaus im Prinzip erfolgreich gewesen wäre, ohne diese Probleme. Aber das war halt auch so eine staatliche Angelegenheit letzten Endes, ne? Weil Sea Launch war ja, das Geld kam aus der Schweiz, die Rakete kam aus Russland und der Ukraine, weil Zenit-Rakete ist ja so eine Kooperation, die Plattform kam aus Norwegen und das Geld von Boeing. Die Technik kam von Boeing und hier dieses Kommandoschiff und so. Also es war schon alles eine sehr staatliche Angelegenheit.
Ja, ja. Und ja, also ich finde das, sie erzählt jetzt hier nichts Neues in diesem Artikel, aber ich finde es so spannend, dass dieser öffentliche Kritik von einer Person kommt, die dann früher schon sehr weit oben in der NASA stand und sozusagen ist es auch nicht so quasi von der vom anderen Lager. Also sie ist ja auch quasi in diesem, ist jetzt wahrscheinlich selber keine Demokratin oder ich weiß es nicht, aber ist ja jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendjemand vom republikanischer Seite aus das jetzt kritisiert. Das würde mich nicht wundern, sondern das ist ja jetzt schon sehr intern gehaltene Kritik. Und da frage ich mich halt wirklich, ob er jetzt einfach bestätigt wird, ob das jetzt so durchgewunken wird wie die letzten Jahre. Ich meine, die Demokraten haben ja überall die Mehrheit, also könnten sie tun. Oder ob jetzt tatsächlich gesagt wird, wäre mal eine Überraschung in den USA, dass man einfach aus inhaltlichen Abwägungen diesen Kandidaten nicht annimmt und sagt, bitte schlag jemand anderen vor.
Ja, wäre jedenfalls mal was Neues.
Inhaltliche Politik, mal was Neues.
Ja, ne, total. Reden wir ganz kurz noch über jemand anderen, der bei der NASA gearbeitet hat und jetzt auch recht frei spricht. Das ist ein Herr namens Zapata. Na toll, ich habe den Vornamen nicht nachgeguckt.
Ja, also Edgar, Block heißt auch einfach nur Edgar, heißt er.
Edgar Zapata war Ingenieur im NASA Kennedy Space Center, ist jetzt im Unruhestand und schreibt einen Blog, der, glaube nicht allzu viel, wirklich erst seit April irgendwie existiert. So wie ich das hier sehe.
Ich glaube, im März ist er in Ruhestand gegangen, nach 32 Jahren. Ich glaube, 1988 hat er bei der NASA angefangen und ist jetzt halt einfach in Ruhestand gegangen. Und im März und ab April hat er jetzt angefangen zu bloggen.
Ja, und vorhin bei der Vorbereitung auf die Sendung bin ich auf einen Tweet gestoßen, den Erik Behrer von ihm verbreitet hat. Und da waren schöner Blogbeitrag über Wiederverwendung bei SpaceX dabei. Der Typ scheint was zu wissen, der scheint wirklich einen interessanten Blog zu schreiben. Kann man mal darauf hinweisen, weil der hat da doch einiges aus dem Inneren der NASA zu bieten oder zumindest eine sehr gute Sicht darauf, wie die funktioniert.
Er hat auch, wie es aussieht, sehr lustige selbstgebaute Graphen, zum Beispiel hier zum NASA-Budget. Genau. Wir hatten noch vor ein paar Folgen die Anmerkung, dass wir gesagt hätten, das NASA-Budget sinkt und wo dann jemand kommentiert hat, dass es das nicht tut. Wenn die Person noch zuhört, liest ihr mal hier den Artikel von NASA, Really Declining Budget, durch. Da sind auch mal sehr viele Insights drin, warum es tatsächlich nicht gut um das NASA-Budget steht.
Ja, unter anderem, weil man hat halt so diverse Dinge dann plötzlich mit ins NASA-Budget reingezogen, die eigentlich gar nicht so richtig NASA-Budget sind. Also da gibt es dann Education, Cross-Agency Support, genau.
Und das ist ein ziemlich großer Block.
Ja, das ist ein ziemlich großer Block, der dann irgendwie so nach 2006 plötzlich entstanden ist. Und der wurde dann einfach bloß zum NASA-Budget dazugerechnet, obwohl es eigentlich darum geht, dass andere Behörden unterstützt werden sollen. Ja, und dann hast du halt entsprechend weniger echte Raumfahrt und so weiter.
Ja, und wenn man sich hier mal anschaut, wie viel R&D für Cisluna und Lunar Gateway zur Verfügung steht, da muss man schon genau hinschauen, um das zu entdecken.
Ja, also
Und es ist auch nicht so, dass irgendwie, es gibt ja hier in diesem Graphen sehr lange roten Balken für alles, was Space Shuttle angeht. Und der verschwindet dann so um 2013 herum. Und es ist nicht so, als würde dieser Balken durch irgendwas anderes, was tatsächlich mit Raumfahrt zu tun hat, aufgefüllt, sondern das ist dann.
Naja, doch. Musst du drüber gucken, das ist dieses ganze Constellation-Programm.
Wo ist denn das?
Was es mehr oder weniger ersetzt, obwohl das auch schon früher ein bisschen schon recht
groß war. Ja, gut, ja, ja, gut. Also hier Orion S Ground Sys Development. Aber das war auch schon, also auf jeden Fall ums NASA-Budget steht es nicht gut und er erklärt es warum und ich vermute mal, er hat auch dafür die richtigen Insights. Und das ist hier wirklich ein Hot-Tipp. Ich sehe, er hat 7 Followers auf seinem Blog. Und ich vermute mal, wenn der jetzt wirklich auch dabei bleibt und das durchzieht, könnte das ein richtig geiler Blog werden.
Ja, lest ihn euch durch, solange wie sie noch in kleinen finnischen Clubs spielen.
In kleine finnische Raketen.
Ja.
Ich habe den Blog schon gelesen, da flog er noch in kleinen finnischen Raketen.
Genau. Wollte ich kurz darauf hinweisen, bevor ich noch kurz ein, ich nenne es nicht Nachruf, auf Jim Bridenstine mache. Der ist natürlich nicht gestorben, aber er ist nicht mehr bei der NASA. Er ist jetzt zu Viasat gewechselt.
Ist schon also, sein zweiter Corporate-Posten, den er jetzt angenommen hat. Er sitzt im Aufsichtsrat, also das kann alles bedeuten von, ich bin einfach da und verdiene Geld, da dürft ihr quasi mit meinem Namen werben, bis ich verschaffe euch die richtigen Kontakte, damit ihr noch mehr Geld verdienen könnt.
Ja, was halt einer der größten, wenn nicht der größte Satellitenhersteller ist, zumindest in den USA.
Ja, also klassische Karriere, nicht so wie Jan Werner, der jetzt Institutsdirektor wieder geworden ist, also der Akademie, der den akademischen Künsten treu bleibt. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Institut das war, oder wird Präsident von Arcatec.
Aber was genau macht der da? Aber ich bring's irgendwie in Richtung mit künstlicher Intelligenz und sowas in Verbindung.
Lass mich kurz nachschauen, was Arcatec macht. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ist das.
Ja, da wird es sicherlich auch mit darum gehen, wenn es einem ist, auch so Quantencomputer und Quantenkommunikation und so Kram.
Warte, haben die denn auch einen Wikipedia-Artikel Arcatec? Und wenn nein, warum nicht? Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. ist eine 2002 gegründete deutsche Wissenschaftsakademie für Technik und angewandte Wissenschaften. Der privat- und gemeinnützige Verein tritt auch unter dem Kofferwort Arcatec aus Akademie und Technik auf. Aha. Der Verein beabsichtigt, Politiker und PolitikerInnen wahrscheinlich auch, in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Fragen zu beraten. Außerdem soll der Verein die Interessen der deutschen Technikwissenschaften im In- und Ausland vertreten. Die Akademie finanziert sich durch institutionelle Förderung durch den Bund und die 16 Bundesländer sowie durch Spenden und projektbezogene Drittmittel. Also man kann es Jan Werner auf jeden Fall nicht unterstellen, dass er sich eine goldene Nase in der Industrie verdient.
Ja, wobei ich halt irgendwie, seit ich gelesen habe, dass die, der Ausdruck Interessen vertreten ist halt bei mir irgendwie verbrannt. Was soll ich sagen? Wenn man sich so anschaut, wie es aussieht, wie die USA ihre Interessen vertreten in anderen Ländern.
Na gut, aber es werden die Interessen der deutschen Technikwissenschaften, es ist jetzt kein BDI, es ist nicht Industrieinteressen, die hier vertreten werden.
Ja, ich sag jetzt einfach nur so, der Ausdruck ist bei mir echt verbrannt.
Nee, also ich finde das sehr gut, es ist wahrscheinlich eine sehr gute Stelle und ich hoffe, er fühlt sich dort wohler als bei der ESA.
Ja, gut, zurück nach Deutschland.
Zurück nach Deutschland. OHB hat einen Auftrag vergeben und wen wundert es an OHB? Ich hatte dazu dieses Obama gibt sich selber eine Medaille-Meme vertwittert. Hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Also OHB Schweden hat einen Startauftrag an unsere Freunde von der Rocket Factory vergeben. Und wenn man die Hintergründe kennt, ist das natürlich sehr lustig, weil das ja schon klar war, dass OHB als strategischer Investor an die Rocket Factory Aufträge vergeben wird. Und das ist jetzt einfach quasi so offiziell gemacht, was schon immer so geplant war. Und ist natürlich doppelt lustig, weil OHB vergibt einen Auftrag an OHB. Auch wenn jetzt die Rocket Factory technisch gesehen nicht zu OHB gehört, aber ihr kennt ja die Verstrickung dahinter. Und das war auch schon die gesamte Meldung, weil wirklich mehr darüber weiß man jetzt nicht. Also das heißt einfach, sie wollen eine Rakete starten 2022.
Ja, es wird übrigens noch mal lustiger, weil ESA Aerospace hat angekündigt, dass sie in Andoya jetzt auch ein Launchpad haben. Ah. So heißen die stehen dann, ich weiß nicht, wie weit auseinander die stehen.
Gibt es da so ein Niemandsland, wo dann irgendwie so Stacheldraht aufgestellt wird?
Genau.
Oder ich weiß, erinnerst du dich an den Asterix und Obelix? Asterix und Obelix Comic hier, der Graben? mit dem Dorf, wo der Graben durchläuft?
Ah, kann ich mich
tatsächlich. So stelle ich mir das jetzt in Andoya Space vor, dass da einfach so ein großer Graben in der Mitte gegraben wird. Links ist Rocket Factory, rechts ist ESA Aerospace und man guckt sich mal böse an vom Graben.
Ja, oder, oh ja, die Grenzen. Kennst du die Grenze zwischen Indien und Pakistan mit den regelmäßigen Militärdrills da?
Nicht persönlich, aber ich habe schon mal davon gehört.
Hast du die Videos gesehen?
Nee.
Die Pakistanis sind da schon sehr, warte mal, ich suche gerade nach was Kurzem, das nicht eine halbe Stunde dauert. Die treten da halt wirklich auf wie die Kampfhähne.
Ja, ich sehe schon. Es ist auch, okay, also da können die Koreaner noch ein bisschen was von lernen, was Pomp and Circumstance angeht. Genau, und so, ja. Also dann erwarte ich, dass das jetzt auch von ESA Aerospace und Rocket Factory genauso auch aufgeführt wird. Das hält dann bestimmt auch warm, ist ja wahrscheinlich auch ziemlich kalt dort. Also kann man durchaus sich vorstellen.
Genau. Gut. Zurück ins Weltall.
Dort gab es ein historisches Ereignis, denn das erste Mal ist ein Mission Extension Vehicle an einen noch aktiven Satelliten angedockt. Also Northrop Grumman baut ja einen Satellit, der an andere Satelliten andocken kann und so die Lebenszeit dieser Satelliten verlängern kann, weil die Satelliten, keine Ahnung, schon ausgeschaltet sind, schon in Graveyard Orbit sind oder gerade kurz davor sind, weil sie keinen Sprit mehr haben.
Also, weil sie so wenig Sprit haben, dass sie jetzt entweder in diesen Graveyard-Orbit auf dann wirklich 36.000 Kilometer hochfliegen, was so 400 Kilometer über dem eigentlichen geostationären Orbit ist. Dann können sie halt entweder nur noch da hochfliegen oder halt um Hilfe schreien, hey, wir bräuchten mal.
Ja, aber das erste MEV ist ja in so einem Satelliten, der schon im Graveyard-Orbit ist, angedockt und hat ihn wieder zurück in einen aktiven Orbit gebracht.
Ach so, okay.
Genau, das war MEF-1 und MEF-2 ist jetzt an einen noch aktiven Satelliten angedockt, der auch während diesem Manöver also wirklich Kommunikationsarbeiten verrichtet hat. Also wenn das kaputt gegangen wäre, dann wäre irgendwo in der Welt das Internet ausgegangen. Also wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber es war jetzt keine Trockenübung mehr. Und das hat alles geklappt und jetzt kann dieser Satellit noch 5 Jahre weiter arbeiten und das ist wirklich ein spannendes Ereignis, weil das bedeutet, man hat jetzt die Option, wenn Satelliten der Treibstoff ausgeht, dass man eins dieser MEVs beauftragen kann und damit die Lebenszeit verlängern kann und somit quasi dann, also die Idee dahinter bei diesem Satelliten war jetzt, okay, wir warten 4 Jahre, dann ist wirklich die komplett neue Version dieses Satelliten fertig und wir müssen jetzt nicht mit einer wahrscheinlich in 5 Jahren schon veralteten Version diesen Satelliten ersetzen. Und die meinten auch, das rechnet sich auch ganz gut, also die Kosten für diese MEF-Mission MEV-Mission liegen weit unter dem, was jetzt hier an Wert durch diese 5 Jahre Mission Extension rauskommt. Also es ist einfach ein schönes Projekt, was sich rechnet für alle Beteiligten und was wahrscheinlich auch in Zukunft Richtung Weltraumschrott gedacht einiges an Weltraumschrott vermeiden wird, beziehungsweise man kann ja dieses MEV dann auch dazu nutzen, Satelliten zu deorbiten oder einfach ganze Orbits aufzuräumen, wenn man quasi sagt, okay, wir docken an, schicken den auf seine Reise Richtung Atmosphäre, fliegen zum nächsten weiter und machen dann halt so weiter, bis halt das MEV selber keinen Treibstoff mehr hat.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es eigentlich nur für geostationären Orbit vorgesehen ist und schon ein bisschen auf große Antriebe angewiesen ist, weil man muss ja von hinten und so. da muss auch was da sein. Und,
ja gut, aber
und vor allen Dingen,
wenn man sich das Projekt jetzt mal weiterdenkt, klar ist das noch in der Zukunft, ja. Aber ich stelle mir so das vor, dass es in Zukunft so kleine Aufräumsatelliten geben wird, die halt entweder die Lebensdauer verlängern oder den Satelliten verräumen werden.
Ja, das Abräumen in Richtung Erdatmosphäre wird halt schwierig, weil es sehr energieintensiv
ist. Noch, aber wenn dann irgendwie
Treibstoff.
So ein MEV-Atomantrieb.
Ja, vielleicht mit Ionenantrieb, ja, vielleicht.
Das MEV hatte schon, also das MEV 2 hat schon Ionenantrieb.
Ja, muss man schauen, ob die das hinkriegen.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ist wirklich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde das eine sehr gute Idee von allem, was da jetzt passiert ist.
Ja, ich glaube, die Versprechen sind ein kleines bisschen sehr hoch gesteckt, gerade was so Weltraummüllvermeidung angeht. Das ist ein bisschen so lala, aber ansonsten ist es eine gute Idee.
Ja, es gibt auch sogar Fotos. Also dieses MEV hat sogar ein Foto vom Satelliten gemacht, wie es hinten ranfliegt. Sieht ja sehr nach Alien aus. So ein bisschen mystisch.
Ja, hat sie auch beim ersten Mal gemacht. Undock-Manöver sind halt selten. Deswegen sieht das so ungewöhnlich aus. Ich meine, wo docken halt mal zwei Raumschiffe aneinander an? Eigentlich nur, wenn sie zur ISS fliegen.
Das ist auch das erste Mal, dass zwei kommerzielle Raumschiffe oder ja, Satelliten miteinander angedockt sind. Dass überhaupt zwei Raumobjekte kommerzieller Herkunft angedockt haben. Miteinander. Mhm. Weil sonst war es halt immer kommerzielles Raumobjekt wie ein Crew Dragon an die ISS, was ja nicht kommerziell ist.
Ja, wie gesagt, ist halt alles sehr selten passiert. Das war zu Gemini-Zeiten und Apollo-Zeiten noch ganz anders, weil Gemini ja die Vorbereitungsarbeit machen musste für Apollo. Entsprechend hat man da sehr viel angedockt und geübt. Und danach ist das wieder eingeschlafen, hat man ihn nicht mehr gebraucht, weil Space Shuttle war ja gut genug alleine. Bis es dann in eine Raumstation gab und dann ist man halt zur Raumstation geflogen und ansonsten gab es keinen Grund mehr zum Andocken, weil selbst für Raumflüge war es ja so, man musste ja nicht die Raumschiffe zusammenbasteln, man brauchte ja nur eine große Rakete. Nun gut. Weiter im Text, ein bisschen weiter von der Erde weg als das MEV, will Osiris-Rex nochmal zurückfliegen, allerdings ohne Docking-Manöver, zu dem Asteroiden, den sie besucht hatten, Asteroiden Bennu, von dem sie ja Proben genommen hatten und dann in Anbetracht dessen, dass der Probenbehälter so voll war, dass er übergequollen ist und man drohte, Proben zu verlieren, möglichst schnell die Proben eingesammelt hat und einfach weitergeflogen ist, ohne nochmal zum Asteroiden zurückzufliegen. Jetzt hat man viel Zeit gehabt, hat sich alles nochmal angeguckt, gut durchgerechnet und beschlossen, man fliegt doch nochmal zu Bennu zurück, weil ein bisschen Zeit ist ja noch, bis man zur Erde zurückfliegen muss. Oder fliegen kann, bis sich das Rückflugfenster öffnet und hat gesagt, ja, okay, das Risiko ist sehr begrenzt, dann können wir das auch mal machen und hofft jetzt, dass man den Krater findet, den man bei der Probenahme gemacht hat, weil man ist ja mit dem Probenahmegerät sehr tief in die Oberfläche eingedrungen, einen halben Meter. Und die meinten, ja, also im Prinzip hat uns das Ding so gut wie gar nicht gebremst. Wir wären metertief da reingeknallt, obwohl wir relativ langsam da rangeflogen sind. Also das ist halt wirklich, es ist halt wirklich ein fluffiges Teil, das komplett nur von Gravitation zusammengehalten wird, ob man es glaubt oder nicht. Und ist halt irgendwie doch ein bisschen ungewöhnlich, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Ja, und jetzt sucht man halt nach dem Krater, der die Probenahme an sich genommen hat und die Triebwerke, mit denen man sich dann aus diesem ganzen Schlamassel wieder befreit hat. Weil die so ein Triebwerk stößt ja jede Menge Gas aus, damit man eine entsprechende Gegenreaktion hat und das Gas, das räumt ja dann auch eine ganze Menge Staub weg. Und das hinterlässt dann entsprechende Spuren auf dem Asteroiden und man hofft, die jetzt zu sehen.
Ja, also das ist nochmal so ein Vorbeiflug, um zu schauen, was man dort angerichtet hat. Sie meinten ja auch, sie wären, wenn sie nicht gestoppt hätten, noch viel weiter in den Asteroiden eingesunken. Ja, und wo sie meinten, das ist auch eine ganz lustige Vorstellung. Ich glaube, sie sind auch versucht, das vielleicht einfach auszuprobieren. Also vielleicht sagen sie, ja, vielleicht Mission ist jetzt abgeschlossen, vielleicht lassen wir einfach nochmal hier Osiris-Rex auf den Asteroiden drauflegen und schauen, wie weit er denn einsinkt.
Wenn man jetzt die Proben nicht zurück zur Erde bringen müsste, dann wäre das sicherlich eine Option.
Ja gut, die sind noch gar nicht, ich dachte, die sind schon an der Kapsel weggeschickt.
Nee. Also die Proben, die sind an Bord. Also die Kapsel ist noch an Bord. Das ist
eine gute Idee.
Ja, ne, wäre dann blöd. Aber ja, das ist halt, das sind halt so Dinge, wenn man jetzt einfach richtig viele Raumsonden bauen könnte, dann könnte man das einfach mal machen. Halt so Zeug.
Ja, ja.
Dann könnte man auch mal Blödsinn machen, wenn man es in richtig großen Mengen da hat und sagt man, hey, hier, wir haben hier noch eine Raumsonde übrig, hey, komm, lass mal reinfliegen und gucken, ob es weich ist.
Ja.
Asteroiden kuscheln.
Ja, also schön sich in so einen Asteroiden reinsacken lassen. Ich muss bei dieser Geschichte daran denken, dass die ja bei den Apollo-Missionen auch gar nicht wussten, wie weit sie in die Mondoberfläche einsinken werden. Und ich glaube, die hatten da so...
Deswegen haben die auch so völlig überdimensionierte Landebeine gehabt.
Genau, die noch so richtig halt lange Antennen. Also wenn du dir mal so eine Apollo-Landesonde anschaust, die hatten ja an diesen breiten Füßchen noch so richtig lange Bodenkontaktsensoren, weil die Mondoberfläche wahrscheinlich auch recht weich ist, weißt du, was sollen da die Oberfläche auch verdichten? Und die hatten halt wirklich gedacht, es kann halt passieren, dass diese Sonde halt bis zum Arsch in Mondstaub einsinkt und gar nicht mehr hochkommt. Und das wäre natürlich dann auch schlecht gewesen.
Ja, das waren halt so die Unsicherheiten, die man hatte. So ist es halt.
Ja.
Ja, Unsicherheiten gibt es auch auf dem Mars. Da will man ja auch mal hin und vielleicht mal Menschen hinbringen. Und eine der Dinge, die man tun möchte, ist ja einen Helikopter fliegen zu lassen, einen kleinen, der viel zu teuer war. Und ja, da hat man jetzt versucht, einmal den Propeller vom Helikopter einfach auf maximale Geschwindigkeit zu beschleunigen, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und es hat nicht alles funktioniert. Einer der Watchdog-Timer hat angeschlagen, soll heißen, es gab irgendein Softwareproblem, Computer ist abgestürzt und es gibt dann im Hintergrund noch so ein Programm, das guckt, ob der, oder vielleicht sogar einen anderen Chip, ich weiß gar nicht, der halt immer guckt, funktioniert der Rechner noch und immer fragt so, hey, funktionierst du noch und immer anstößt und wenn keine Antwort kommt, dann bellt der Watchdog-Timer und sagt, ey, Neustart. Und das hat er getan, also so heißt ein Softwareproblem irgendwas und jetzt müssen sie eine komplette neue Software schreiben, wahrscheinlich, also nicht eine komplette neue Software schreiben, aber ein komplettes Software-Update durchführen, neu schreiben, gucken, wo ist der Fehler gewesen und das braucht halt alles jetzt eine ganze Weile, dadurch verzögert sich jetzt alles um eine Woche, weil eigentlich hätte der Helikopter jetzt schon am Montag fliegen sollen, also schon vor ein paar Tagen.
Ja, getestet haben, nicht gleich beim ersten Flug alles geben, ne?
Ja, vorher und seit der letzten Sendung ist ja alles seit der letzten Sendung passiert, wurde er natürlich auf der Oberfläche abgesetzt. Ja, hat sich rausgestellt, ist ein bisschen Staub auf den Solarpanelen drauf. Sollte jetzt der Sache keinen großen Abbruch tun. Allerdings schon erstaunlich, also irgendwie Marsstaub und Solarpaneele sind ja doch sehr affin. Vielleicht hat man einfach zu viel Glück gehabt mit den ersten paar Missionen. Also gerade mit Sojourner und später mit den Mars Exploration Rover, also Spirit und Opportunity, dass die immer regelmäßig geputzt wurden. Weil jetzt spätestens mit Mars Insight hat man ja festgestellt, oh verdammt, irgendwie so richtig häufig wird das Ding ja doch nicht geputzt. Vielleicht sollte man dann doch irgendwann mal anfangen, wenn man auf dem Mars mit Solarzellen arbeitet, dass man da irgendwelche Reinigungsmechaniken drin hat, die man benutzen kann. Das wurde aber alles noch nicht getestet und noch nicht entwickelt und schon ein bisschen merkwürdig. Kann ja nicht alles mit Kernreaktoren da oben machen.
Noch nicht. Aber gut, dass du es ansprichst, denn die DARPA unterstützt jetzt mit 22 Millionen Euro ein Projekt, nennt sich DRACO, was für Response Times im cislunaren Orbit sorgen soll. Also es geht darum, das US-Militär hätte auch gerne eine schnelle Eingreiftruppe auf dem Mond. Oder so.
im mondnahen Raum,
im mondnahen,
also dem Raum zwischen Erde und Mond und ein bisschen hinter Mond.
Hm. Genau, weil die sagen, DOD's Core Tenet of Rapid Maneuver in Cislunar Space. Also es geht darum, das US-Militär kann auf dem Boden, im Wasser, in der Luft, überall schnell, keine Ahnung, eine Bombe platzieren, nur im cislunaren Orbit können wir das nicht und deswegen wollen wir jetzt jemanden eine atombetriebenen Triebwerk entwickeln lassen, damit wir auch schnell auf dem Mond eine oder um den Mond herum eine Bombe platzieren können.
Ja, oder was auch immer tun können.
Ja, aber ich sag mal so, mit Bomben kennen sie sich aus.
Ja, mit Sicherheit. Ich weiß nicht so richtig, was das Militär jetzt mit dem Mond zu tun hat, aber was soll's. Jedenfalls technologisch gesehen kann man sagen, wenn man schnell manövrieren will, dann möchte man gerne, dass man nicht nur einmal schnell manövrieren kann, sondern möglichst vielleicht 2-3 Mal und entsprechend möglichst hohe Effizienz haben möchte mit seinem Triebwerk. Und das geht dann halt nicht unbedingt mit chemischen Antrieb, weil hat halt begrenzte Effizienz. Umgekehrt, Ionentriebwerk hat einen sehr begrenzten Schub. Man ist halt doch sehr angewiesen auf die Energie, die man von der Sonne kriegt. Und mehr als das kann man dann nicht als Leistung benutzen, um ein Triebwerk anzutreiben. Nukleartriebwerk ist halt genau das dazwischen. Man kann relativ hohen Schub erzeugen und gleichzeitig relativ hohe Effizienz erreichen. Hat diverse Nachteile, zum Beispiel, dass man praktisch zwangsweise auf flüssigen Wasserstoff angewiesen ist und entsprechend niedrige Dichte hat, große Tanks, schwere Tanks und vor allen Dingen sehr kalte Tanks, wo man dann auch noch andere Systeme braucht, um den Wasserstoff kalt zu halten und flüssig zu halten. Wieder ein Sack Probleme, aber und das ist natürlich, das ist der eine Sack Probleme, der andere Sack Probleme ist halt das Nukleartriebwerk, das man braucht, um damit irgendwas anfangen zu können und das muss halt auch noch entwickelt werden. Und die 22 Millionen, die DARPA dafür ausgibt, werden dafür jetzt nicht reichen. Das ist eher so ein Milliardenprojekt oder mindestens ein paar hundert Millionen Projekt und das ist, das muss dann halt auch noch irgendwann gemacht werden. Man ist sehr optimistisch. Man möchte bis 2025 das Ganze fliegen lassen. Ob das klappt, sei sehr dahingestellt.
Mhm. Also bis in Elendheim 2030 dann, ne?
Ja, irgend sowas. Man möchte ja bis 2039 irgendwie oder so zum Mars mit sowas fliegen, mit einem Nukleartriebwerk. Weil man denkt, dass das die einzige Möglichkeit ist oder so. Wir hatten ja drüber gesprochen.
Und wenn schon Verstrahlung, dann selber verstrahlen.
Ja, na, so schlimm ist die Strahlung nicht. Also die der Strahlenschutz ist dann schon mit drin in den Berechnungen. Wenn man entsprechend großes Triebwerk hat, also einen großen Reaktor mit einem großen Raumschiff hat, das entsprechend viel Masse hat, dann ist das Strahlenschutzschild tatsächlich kein so großer Anteil mehr an der Masse. Das skaliert sehr gut eigentlich. Dadurch, dass halt, dass du eine bestimmte Dicke brauchst, um die Strahlung zu halbieren, immer nur, ist halt dann, wenn du halt eine bestimmte Dicke brauchst, um es zu halbieren, du hast einen 1000-mal so leistungsfähigen Reaktor, dann brauchst du halt bloß ein 10-mal so dickes Strahlungsschild. Also es skaliert alles in allem sehr gut.
Okay. Ja gut, also 2030 dann Mond, 2039 Mars und dann 2040 Pluto.
Ja, mal gucken.
Mal schauen.
Ja, Projekt Orion, ne?
Ja,
da ging's ja auch
einseitige durch. Abrüstung.
Genau. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Wir hoffen, es hat gefallen. Die Mars-Pläne werden weiter vorangetrieben. Man wird sehen, es ist ja ein klein wenig realistischer, als es sicherlich am Anfang unseres kleinen Podcast-Projektes aussah, dass man zumindest mal große Raumschiffe im Erdorbit hat und es irgendwann auch mal in Richtung Mars weitergehen könnte. Was 2016 oder 2015 besser gesagt, als wir angefangen haben, als von Starship die konkreten Pläne auch noch nicht existierten oder noch nicht veröffentlicht wurden, ja auch noch anders aussah. Jetzt gibt es langsam aber sicher Fortschritte, wenn auch nicht in der Geschwindigkeit, in der das SpaceX und Elon Musk so hofft und sicherlich auch viele andere. Ich glaube, das wird alles noch eine Weile brauchen.
Also müssen wir ja, den Podcast auch noch eine Weile machen.
Ja, müssen wir den.
Kommen wir nicht drum herum, wa?
Kommen wir nicht drum herum. Wir sind jetzt einmal da irgendwie drauf festgenagelt. bis Elon Musk auf dem Mars gelandet und irgendwann gestorben ist, müssen wir diesen Podcast weitermachen. Verdammt.
Das ist der Fluch, das ist unser Versprechen. Wir podcasten so lange, bis Elon Musk tot ist. Hast du gesehen, ja. In seiner Bio steht jetzt auch Imperator of Mars drin.
Ja, das gehört zu den, also ich denke, die Geschichtsbücher werden sehr viele lustige Absätze haben in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten.
Ja, ich hoffe, dass es da noch Geschichtsbücher geben wird.
Ja, also ich meine, also zumindest die Geschichte der Menschheit so in am Anfang des 21. Jahrhunderts wird um Elon Musk genauso wenig drum rumkommen wie um Edison Anfang des 20. Jahrhunderts. No, ja. Also das kann man schon sagen, das ist so das Kaliber.
Ja, okay, Edison kann ich mich noch drauf einlassen.
Ja, ne, also ich meine, Edison war halt auch nicht so komplett positiv, sagen wir mal. Ne? Ist halt so.
Um es mal vorsichtig halt auszudrücken, ja.
Es sind halt Menschen, es sind Charaktere und kein Charakter ist durchweg positiv. Von daher, das ist so. Wir sind dann halt auch alle nicht ganz perfekt. Wir wollen es alle sein. Wir sind in unserer eigenen Welt vielleicht immer relativ perfekt und wahrscheinlich sehr viel näher an der Perfektion als wir uns das andere zugestehen würden. Das gehört dazu. Und man kann dann immer bloß das Beste tun. Und ich glaube, so ganz verkehrt war das, auch das, was Edison gemacht hat, nicht. In vielen Bereichen. In anderen dagegen schon. Ja, so ähnlich halte ich das halt auch mit Elon Musk und den Marsplänen. Ich denke nicht, dass uns die Flüge und die Besiedlung zum Mars das bringen können, was Elon Musk sich vorstellt. Aber ich denke trotzdem nicht, dass es eine komplett schlechte Sache ist. Also es ist ein bisschen zwiespältig, aber ja, deswegen noch nicht komplett schlecht.
Gut, ja, also ich bin auch gespannt und vielleicht haben ja auch die Hörerinnen und Hörer das ein oder andere Feedback oder ihre Gedanken dazu. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Tschüss.